ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja, und weißt du, was wir nicht geil finden? Typen, die echte Gitarren spielen.
Wunderschön. Ist es nicht wunderschön, Hanno?
Es ist mal alles wieder so unglaublich wunderschön. Ich komme gar nicht mehr klar. Also hier Tränen aus Freudentränen, Tränen aus Blut werden geweint. Wie jedes Mal, wenn wir uns am Äther haben.
Krokodilsfreudentränen aus Salamanderblut.
Simon hat sich gerade eben schon ein bisschen beschwert, dass er zu weiß aussieht. Ja, was sollen wir da machen? Ne? Also ja. Es ist, wie es ist. Wer kennt es nicht? Aber er beschwert sich über, Simon ist ja ein eitler Typ und er beschwert sich über die Ausleuchtung seiner Kamera in seinem Wohlfühlraum. Mhm. Und er hat recht. Er sagt, er sieht aus weiß wie Feta-Käse. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit vor Augen, das Bild. Aber stimmt so ein bisschen.
Ja, zur Erklärung. Ich sitze halt vor einer schwarzen Wand. Ich glaube, die FaceTime-Kamera an meinem iMac ist jetzt auch nicht mehr die freshste. Und da kann ich auch machen, was ich will. Ich sehe aus wie Feta-Käse, naja.
Warst ja aber in Berlin, du bist ja jetzt zurück, da muss man Applaus, seit fast einer Woche wieder da.
Ja, doch.
Ja, und die Leute freuen sich, die Leute hier, Simon in Portland läuft durch die Straßen und küsst Kinder auf die Stirn und die Leute freuen sich.
Geht direkt in den Knast dafür.
Ja, genau, wie so ein Pate, der durch die Straßen läuft, der Don Simon.
Ja.
Aber hat es ja noch ganz überraschend gutes Wetter in Berlin, richtig?
Ja, in Berlin war...
Also im Teint kann es nicht liegen, dass du jetzt so weiß aussiehst.
Nee, und ich war ja auch wirklich viel draußen. Das Wetter in Berlin war... Eigentlich hatte ich so Bock auf richtigen Herbst, ja, grau, ein bisschen Regen vielleicht. Aber es war eigentlich bis auf zwei graue Tage, waren es einfach mal 6 Wochen lang knallharter Sonnenschein. Ich hatte nämlich auch vor, für ein Nightmare-Musikvideo so ein bisschen B-Roll aufzunehmen in Berlin. Und das wäre aber schlecht wetterabhängig gewesen. Da hätte so bei im richtigen Scheißwetter wollte ich das eigentlich machen. Und das ist alles...
Wag doch mal was und mach mal lieber ein bisschen Video für Nightmare, wenn das Wetter geil ist. Jeder erwartet natürlich, oh, dunkle Wolken, bla Sülz. Nein, ein schönes California Skatepunk-Video.
Habe ich alles schon gemacht, als ich mal ein Guitar-Playthrough fürs erste Album gemacht habe.
Ich erinnere mich.
In Florida war auch eitel Sonnenschein, von daher wird es jetzt Zeit für Scheißwetter. Aber ja, man kann nicht alles haben. Aber jetzt bin ich seit einer Woche in Portland, versuche irgendwie mein Aktivitätslevel aufrechtzuerhalten, weil ich in Berlin mir komplett die Füße weggerannt habe die ganze Zeit und in den USA nicht ganz so einfach so viel und so weit zu laufen. Aber ich tue mein Bestes, um irgendwie in Bewegung zu bleiben.
Die gute Nachricht ist, wir können endlich wieder, wir müssen nicht mehr an großen, ja gute Zeitverschiebung haben wir immer noch 3 Stunden, aber nicht mehr so krass wie mit Deutschland und USA. Das heißt, es ist ja alles jetzt wieder ein bisschen entspannter. Wir sind beide wieder zu Hause und alter Vater, haben wir viel vor. Das wird noch ein interessantes Jahr. Ihr dürft euch freuen. Es gibt viele geile Neuigkeiten, Sachen zu besprechen, Folgen aufzunehmen. Ich sag mal, wir sind höchstgradig motiviert. Ich glaube, so weit können wir gehen, Simon, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was, was wir schon lange so ein bisschen angeteasert haben, immer mal wieder. Aber wir haben uns jetzt, wir haben endlich Lösungen gefunden für unsere, wie soll ich sagen, logistischen, infrastrukturellen Probleme.
Reasons beyond our control durfte man in den letzten Monaten oft lesen. Aber hey, diesmal haben wir es wirklich geschafft, Leute. Wir haben schon so ein bisschen angeteasert, so es wird, wie sagt man im coolen Neudeutsch, Apparel, es wird was zum Anziehen geben von eurem Lieblingspodcast.
Das ist korrekt, ja, wir arbeiten gerade.
Zum Anziehen und zum Aufnehmen und zum Anstecken.
Genau, und wir, wir sind da gerade, wir wollen eigentlich noch vor Weihnachten pünktlich, damit ihr alle schön...
Auf jeden Fall. Ne? Zum Weihnachtsgeschäft, das ist natürlich, da ist der Deutsche sich selbst am nächsten. Das Weihnachtsgeschäft bleibt unangetastet und da sind wir natürlich pünktlich in den Startlöchern und haben die besten Weihnachtsgeschenke für Jung und Alt, groß und klein, dick und dünn am Start. Also wie gesagt, es wird was zum Anziehen geben, zum Aufnehmen und zum Anstecken. Wir hoffen, dass wir bald ein paar Bilder posten können und hoffen natürlich auf euren Support, um die frohe Kunde von eurem Lieblingspodcast gerade in der fröhlichen Weihnachtszeit in die Welt herauszutragen.
Ja, so sieht's aus. Ansonsten, Hanno, was bei dir so los? Irgendwas Neues bei dir?
Ja, apropos was Neues, sprechen wir erstmal über dich. Ich sehe über deiner linken Schulter, es gibt einen neuen Mitbewohnerin im Haus, richtig?
Ich würde sagen, die...
Hat 17 Monate Anreise gedauert, habe ich mir sagen
17 Monate lassen. Anreise, genau. Ich habe bekommen meine allererste ESP-Custom-Klampe, auf die ich seit 17 Monaten gewartet habe, aus Japan.
17 Monate gewartet und 17 Monate gespart.
Ich glaube, das trifft es beides. Ich habe auf jeden Fall alles, was ich so an... Ich sag mal so, ich habe ja ziemlich viele Platten und ich gehe immer mal durch und verkaufe Platten, wenn mir irgendwelche Sachen langfristig nichts geben oder so. Und ich habe echt alles Geld, was ich irgendwie so an Popelkram, den ich so verkauft habe in den letzten 17 Monaten, habe ich alles Geld habe ich beiseite gelegt und in mein PayPal irgendwie rumschimmeln lassen, damit wenn der große Tag kommt und ich die schmerzhaft hohe Rechnung bezahlen muss, dass der Tag ein bisschen weniger schmerzhaft ausfällt, und das hat geklappt.
Man muss ja sagen, schmerzhaft hohe Rechnungen. Wahrscheinlich gibt es aber natürlich für dich als ESP-Endorser trotzdem noch extrem gute Konditionen. Ich sag mal, Normalsterblichen, wie das niedere Fußvolk, hätte das natürlich wahrscheinlich direkt eine Insolvenz verursacht, richtig?
Ja.
Kostet schon ein bisschen was, das gute Stück. Ich habe es ja schon bestaunen dürfen und Bilder angucken, so. Kosten ein Apfel und ein Ei, richtig?
Ja, sind auf jeden Fall ein paar Äpfel und ein paar Eier. Ja, es ist also natürlich, habe ich glücklicherweise ein Artist-Pricing bekommen. Nichtsdestotrotz liegt der Preis, also auch der Artist-Price, eigentlich nochmal ein gutes Stück darüber, was ich mir irgendwann mal so als imaginäre Ausgabegrenze gesetzt habe. Von daher war es trotzdem...
Darf man fragen... Nicht, was du bezahlt hast, sondern was für so eine Gitarre, ich sag mal, wenn jetzt irgendjemand, der einfach nur sagt, ich bin ESP-Fan, einfach das Ding in Auftrag gibt, plus minus?
Ich schätze mal ein bisschen was über $7,000.
Ihr könnt das gerade nicht sehen. Simon schmeißt sich gönnerhaft in seinen Sessel zurück und zündet sich eine armdicke Havanna an und zieht daran und lacht und spuckt so Bilder an der Wand von normalen Menschen an. Also da echt so, tatsächlich, da habe ich mich ja ein bisschen verschätzt. Das war mir nicht klar, dass das so viel Asche ist.
Also ich glaube, der Spielraum für eine ESP Custom, der liegt, naja, ich glaube ab 4 Scheinen aufwärts kannst du auf jeden Fall rechnen, und dann nach oben hin ist alles offen wahrscheinlich. Aber ich sag mal, ich habe mir natürlich auch eine Form gewählt, die auch der Custom Shop jetzt nicht alle Tage baut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber Aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn man sich das normal kaufen will, völlig, also ich hätte mir das auf keinen Fall leisten können ohne Artist Pricing, aber trotzdem
als
noch
Gegenentwurf,
immer,
ja.
Noch immer sehr viel Schotter auf jeden Fall.
Ja gut, aber es ist wahrscheinlich once in a lifetime Gitarre, ne? Die wird dann an die Nachbarskinder vererbt dann irgendwann.
Ja, oder mit mir verbuddelt.
Ich wollte gerade sagen, oder du, wenn du mich darum bittest, solltest du vor mir abtreten, dann kann ich auch sie einfach mit ins Loch schmeißen und halt einfach die Erde raufknallen. Kannst du ja noch überlegen. Gut. Ich habe genau den gegenteiligen Move gemacht. Ich habe halt einfach, weil ich unglaubliche Testberichte gelesen habe und viel hin und her überlegt habe und dachte, ey, so viel Geld ist es nicht, einfach mal ein Experiment gemacht, und ich habe mir eine nagelneue Stangengitarre gekauft.
Nice.
Für unter $200.
Mm.
Und diese Gitarre ist der absolute Wahnsinn. Ich nenne hier bewusst jetzt keine Namen. Der ein oder andere kann sich das vielleicht denken, was ich da ausprobiert habe. Es geht darum, dass ich das Geschäft eigentlich nicht unterstützen. Also es gibt viele, viele gute Gitarren, die viel Geld kosten, aus einem guten Grund. Gerade wenn sie irgendwie von sehr fähigen Leuten gebaut sind, für ambitionierte Menschen. Darum geht es. Ich will hier jetzt nicht irgendwie lieblose Massenware supporten. Worum es aber geht, ist, dass ich es einfach erstaunlich finde, was man sich heute für wenig Geld, und das war eigentlich der Grund, warum ich diese Gitarre gekauft habe, kaufen kann. Was so, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, vor so 20, 30 Jahren undenkbar war. Dass man in den Laden gehen kann und für solche Kohle sowas kaufen kann. Ich habe da ein bisschen rumgeschraubt, ein bisschen noch Einstellungen gemacht und ich muss sagen, dass ich die Gitarre ganz genau so gerne spiele, wenn nicht lieber spiele und sie auch genauso gut klingt wie meine Gibson Melody Maker, die ich mir vor 20 Jahren auch neu von der Stange gekauft habe, und das heißt schon einiges. Geht in eine ähnliche Richtung, geile P90er dran und so. Ich habe viel noch dran rumgebastelt, Potis ausgetauscht, unglaubliches Ding. Wollte ich nur sagen, es geht auch andersrum. Liebe Leute da draußen, auch wenn ihr keine 7 Kilo auf Tasche habt, das geht auch anders. Und naja, wir berichten ja immer mal wieder über geile Gitarren, die auch nicht immer so wahnsinnig viel kosten. Ich auf dem Weg zu mir auch eine neue LTD-Gitarre, die ich demnächst austesten werde und darüber berichten würde. Und die kostet auf jeden Fall längst nicht so viel wie Simons Porno-Modell. Trotzdem geil, hoffentlich, wir werden sehen. Ansonsten, ich habe den Trigger gepult, den Stecker gezogen und habe endlich zum allerersten Mal, obwohl ich Jahre schon damit flirte, mir eine neue Custom-Made-Gitarrenbox bestellt. Ja, lasse ich mir gerade bauen, irgendwo in, keine Ahnung, Neuengland, glaube ich, oder so, habe ich gar nicht richtig drauf gepasst. Und zwar eine 2x10er für Recording, weil ich ganz großer Fan bin von 10-Inch-Speakern,
okay,
die wunderbar, die haben halt so einen schönen Mittenboost und schneiden so wunderbar im Mix. Und gerade für so Overdubs kann man sie wunderbar benutzen. Eine 2x10er wollte ich schon immer noch haben, fehlt mir in meinem Arsenal. Und die kommt halt auch unbearbeitet, die kommt halt wirklich nur grob gebaut und das ganze Finish mache ich dann selber halt so lackieren und das mache ich ja gerne so, weißt du, so Holzendarbeiten im Detail. Ich werde berichten, ja, ansonsten, wir sind wieder da, wir haben uns was Geiles für euch ausgedacht.
Das ist richtig. Wir haben uns sehr viel Geiles für euch ausgedacht. Bevor wir allerdings zum Thema kommen, würde ich sagen, ist es mal wieder an der Zeit, die PayPal-Spenden vorzulesen.
Oh ja, bitte, bitte, Simon.
Da sind natürlich einige gekommen. Wer spenden möchte, ja, wer spenden möchte, kann das tun unter paypal.me/gearofthedark. Und wie ihr unschwer gleich erkennen werdet, kann das einhergehen mit locker flockigen Sprüchen eurerseits. Da würde ich sagen, bleibt kein Auge trocken. So, fangen wir doch einfach mal an.
Ich ganz kurz, bevor du loslegst, ne? Die Leute, es verkommt hier ja immer so ein bisschen zu so einer Stammtisch-Rhetorik und der ein oder andere Gassenhauer und Gag wird hier rausgeballert in den PayPal-Spenden. Ich würde mir wünschen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr wagen, dass ihr auch mal mit euren Geliebten Schluss macht über diesen Podcast oder dass ihr mal einen Heiratsantrag loswerdet oder dass ihr euch auch hier bei einer Firma für um einen Arbeitsplatz bewerbt oder auch selbigen loswerden wollt.
Kündigen, ja.
Also, genau, mal kündigen einfach über Gear of the Dark. Also, lasst uns, oder auch Freunde suchen. Also der ein oder andere Podcast-Hörer, habe ich mir sagen lassen, ist eher so Typ einsam. So dementsprechend, also wenn ihr Freunde braucht, auch bitte melden. Alles klar, leg los, Simon.
Ich fange mal an. Mit Jens Krause fange ich an. Schön bodenständiger Name, oder? Jens Krause.
Oh, ich hab schon eine Vermutung hier.
Okay, ja, ist auch gar nicht so verkehrt. Grün-weiße Grüße aus Beck's Beer City.
Wann? Ja, dann weiß ich wohl.
Mhm. Wann kommt ihr denn mal mit dem Podcast auf Tour? Wäre doch ein Spaß, ansonsten weiter so.
Ja, Jens, also beste Grüße nach Bremen selbstverständlich. Grün-weiße Grüße gehen zurück, gerade in dieser Zeit besser denn je. Ja, auch da spricht der Jens natürlich was an, wo wir auch hinter den Kulissen tatsächlich, wir fangen an, langsam ernsthafter darüber zu diskutieren. Es ist natürlich, weil wir hier beide in den USA wohnen, nicht ganz so einfach, aber... Wir müssten mal so ein bisschen ausloten, wer denn da Bock drauf hätte, weil dass Simon und ich uns denn da in einen Raum setzen und vor 12 Leuten irgendwas vortragen, ist natürlich jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders, aber Bock haben wir beide sehr und Simon und ich unterhalten uns oft darüber. Alles klar, der nächste bitte.
Genau, wisst ihr Bescheid. Marco Bayer Größein, der hat gleich dreimal gespendet und wie man den Marco so kennt, auch wieder spektakuläre Nachrichten hinterlassen. Fangen wir doch mal an. Sersen, ihr Hühner. Okay, dann bringe ich mal nach dem Pupillenstillstand Licht ins Dunkel. Ich arbeite in der Playboy Mansion, also im Kindergarten, und ich freue mich täglich auf meine Kolleginnen, außer auf die Sabrina. Bei GOTD freue ich mich. Ja, bei GOTD freue ich mich 2 Wochen lang und kann dann kannst du den Lieblingsstellen zurückspulen. Das kann ich bei den During the Week War Days, kann ich nicht lesen. Kann er irgendwie nicht. That makes you... Boah, Alter, ey. Was machst du denn, Marco, ey? Das ist alles so schwer zu lesen. Ich überspringe jetzt einfach mal ein bisschen die Sachen, die ich schwer lesen kann. Großen Dank, dass ihr anständiges Gear beim Reden verwendet. Okay, dieses Geploppe bei anderen Podcasts macht mich irre. Danke, Marco. Kann ich direkt sagen, ich war ein bisschen unsicher mit meinem Übergangsmikrofon in Berlin. Aber wenn du sagst, dass die Gear ordentlich klingt und es nicht geploppt hat, dann war das Mikro doch gut genug. So, war seine erste Nachricht. Zweite, ich habe beinahe Phantomhoden gekriegt. Manta, ich denke mal, es geht um euch. Mandrax in Gräfenhainichen. Spielt ihr in Gräfenhainichen, Hanno?
Ja, kann es sein, dass das Full Force ist? Ist das nicht Gräfenhainichen? Klingt das...
Achso, kann sein, ja.
Ja, ich hoffe, wir täuschen uns nicht. Gräfenhainichen. Ja, lies doch mal weiter, ja. Ich guck mal.
Da habe ich Metallica schon mal gesehen. Wenn ich mir jetzt noch Walbock und Nightmare dazu vorstelle, Dude. Aber nee, nur wieder ein blödes Festival mit Bands, die keiner braucht. Ich gehe da auf gar keinen Fall.
Zum Beispiel, Mann.
Ich gehe da auf gar keinen Fall hin, aber vielleicht wird ja die erste DVD produziert. Wenn nicht, gibt's Aschellen oder wahlweise auch Abussi. Keep on keeping up. So. Dritte Nachricht, Marco. Sersen nochmal. Ich habe 4 Drumkits im Keller und 5 Gitten irgendwo. Ich habe auf 2 Platten alles gesagt, was raus musste. Seitdem komme ich mal bei Jams bei. Naja, ich habe nichts mehr abgeliefert, aber ich habe Leute kennengelernt, die mit mir uns gegenseitig liefern. Ich verstehe es nicht. Das bringt zwar kein Publikum, aber hat einen ähnlichen Flair wie früher. Freunde machen Feuer. Mit Ü40 gibt's ja nur Coverbands oder die Bremer da Manta oder wie die Symphonic Metal Band heißt. So, Marco Paco. Das war Marcos Beitrag zu uns.
Wort zum Sonntag, alles klar. Ja. Weiter. Danke, Marco.
Lars Rempe. Moin, wie löst ihr das Problem der Kopflastigkeit bei der LTD Viper Bariton? Lustiger Spruch mit Saufen. Gruß aus Hamburg. Ja, hast du einen Tipp? Ich hab einen.
Ja, fang du mal an. Ich habe nämlich gar keinen, weil ich muss gerade sagen, dass mir das gar nicht so auffällt, aber das liegt wahrscheinlich an meiner höchstgradig spastischen Körperhaltung, die ich generell an den Tag lege.
Okay, also ich habe zwar keine Viper Bariton, aber eine Standard Viper und auch die war enorm kopflastig. Das liegt daran, dass der Goat-Pin bei der Viper, der ist am Hals, ne, irgendwie, Hanno. Oder ist der auf der Rückseite? Ach nee, auf der Rückseite des Hornes.
Ich gucke mir mein Instrument überhaupt nicht an.
Ich weiß, wo er ist. Der ist auf der Rückseite, glaube ich, des oberen Hornes. So, Goat-Pin einfach vorne ans obere Horn verfrachten. Habe ich bei meiner gemacht und dann gab's keine Kopflastigkeit mehr. Punkt, ja. Also da, wo die bei Strats normalerweise auch ist, irgendwie der Goat-Pin an der Gitarre. Ja, musst du halt mal zum Gitarrenbauer gehen, einmal reinbohren, Goat-Pin umsetzen da nach vorne und dann hast du keine Kopflastigkeit. Ja, oder so.
So, ja, also ich klebe meistens exorbitante Mengen an Bargeld auf die andere Seite, damit es sich so ein bisschen ausgleicht. Damit ich das auch suffisant ins Publikum schmeißen kann, während ich spiele. So, das ist eigentlich meistens so, das ist das, was ich mache. So, Simon ja auch jetzt mit seiner 7-Kilo-Klampe, ne? Die ist auch alles andere als kopflastig.
Ist die
kopflastig?
Das Krasse ist, ich muss erst noch ein Goat bauen, weil ich habe mir da solche Strap-Locks montieren lassen und zwar eingelassene Strap-Locks. Das sind nicht normale. Ja, ziemlich geil. Aber was übrigens ein großer Schock ist für mich, die Gitarre ist super leicht. Ich habe den totalen Anker erwartet, weil es ja wirklich ein Riesenschiff ist. Und ich hatte vorher irgendwie noch so eine Nachricht reingeschrieben an den ESP Custom Shop, ob die nicht die Gitarre versuchen könnten, die irgendwie unter 4 Kilo zu kriegen. Und da kam nur zurück, so mehr oder weniger so ein Haha, naja, viel Glück damit, so sinngemäß. Ne? Und jetzt kam die Gitarre an und ist leichter als alle meine anderen ESP-Klampfen. Also irgendwie haben sie gutes, leichtes Holz gefunden. Ich befürchte
also nicht
keine,
kopflastig.
Ich befürchte keine Kopflastigkeit.
Alles klar, weiter geht's.
Mit Felix Frank, Tag Officers, an Bayer ein paar Kröten aus dem Klingelbeutel für euch, damit ihr ein paar Pilsetten verhaften gehen könnt. Grüße an Luis und die Guarda Gang aus Oberpfalz. Sebastian Ruchei.
Grüße in die Oberpfalz.
Zurück, genau. Sebastian Ruchei schreibt PS, Tobias soll endlich die Ziege in Ruhe lassen. Okay, Tobias, lass die scheiß Ziege in Ruhe.
Das kann Tobias wahrscheinlich nicht versprechen, aber er gibt sich Mühe.
Ja. Martin Beutler. Hallo Simon, hallo Hanno. Anbei wieder etwas Kleingeld, um sich mit ein paar Glasmantelgeschossen Kaliber 500 das Alphabet auszudünnen. Beste Grüße.
Oh, weil wir verkommen. So viele stumpfen Bauern.
Geil. Auf jeden Fall richtige Opfer einfach, ey.
Also schon bisher auf jeden Fall der Beste so.
Ja.
Dieser Woche auf jeden Fall.
Tobias Kopf, Komplimente gibt's keine, die hört ihr von allen anderen. Mir geht's nur darum, dass der Herr Norbert Arnesch aus Aschau im Burgenland, der mir seit Monaten erzählt, er wird euch was spenden, das auch endlich macht. Also gib ihm Bertel. Ein lustiges Wort für...
Ja, Norbi.
Ja. Ein lustiges Wort für Bier habe ich auch nicht. Bei uns in Österreich heißt das einfach Gemmer auf der Hüsen. Prost euch. Ja, danke, Tobias.
Sagt man in Wien, das einzige Wort für Bier ist ein 16er Blech, glaube ich, ein Otterkringer oder so. Das kann uns ja mal bestätigen. Das ist das Einzige, was ich aus Österreich und Bier kenne. Ist wahrscheinlich aber total uncool, das überhaupt zu sagen. Deswegen schnell weiter. Also Norbert, spenden. Was ist los?
Genau, Norbert, ey. Lass dich nicht so lange bitten. Bernhard Frohsdorfer. Grüße gehen raus an das dynamische Duo der gepflegten und ungepflegten Podcast-Unterhaltung. Ihr unterhaltet mich so gut und bietet so manchen Einblick ins Muckerleben. Da musste ich einfach mal eine Ziege opfern, damit ihr weiter Gerstensaft aus den Schädeln eurer erschlagenen Feinde trinken könnt. Danke, cheers, Bernhard. Ja, so läuft
danke,
das.
Danke, Bernie.
Francesco Santagati. Hallo. Ei. Ja, schöner Name. Gefällt mir richtig gut, der Flutschstein. Ja. Hallo Simon, hallo Hanno.
Erotik.
Absolut. Hier eine Schnapszahl, damit ihr euch eine 20er Batterie Promille Böller in die Leber knallen könnt.
Ach, es ist herrlich.
Keine Grüße gehen raus an den Lelek, der mich bei Manta in Essen ermahnt hat, ich soll meine Ellenbogen im Pit einpacken. Ich hoffe, sie waren sehr spitz. Geiler Podcast, weitermachen, keep assi. Beste Grüße, Francesco, aka Frank Satanic. Ja, mit dem den Namen, den kennt man von Instagram.
Ist das so? Okay.
Ja, dabei ist dein richtiger Name so schön, Francesco.
Wollte ich gerade sagen, Francesco.
Ja, so, Nico Köbbe, schön ein in die Pottrüstung römern. Danke für die menschliche und musikalische Motivation. Und dann hat er noch den Link zu seinem, ich schätze, zum Bandcamp seiner Band reingepackt. someoffears.bandcamp.com. Ja, also wenn er das macht, dann ist natürlich der ganz große Durchbruch, der ist damit besiegelt,
genau,
oder?
Du dich auf jeden Fall, es ist besiegelt, ist eigentlich eingetütet. So, ja. Alles klar.
Das ist, als wenn jemand ein T-Shirt von deiner Band irgendwo im Hintergrund in einem Nachrichtenbeitrag auf Pro7 trägt. Das ist auch der große Durchbruch. Ja.
Gibt es tatsächlich bei Manta, gibt es sehr, sehr oft. Das wurde mir auch in den Anfangsjahren oft geschickt, dass mal wieder irgendein Tätowierer irgendein Manta-T-Shirt hatte bei irgendeiner verrückten Tattoo-Dokumentation bei TAF oder was weiß ich. Das gab es ziemlich oft.
Und das ist der Grund für euren Erfolg. Punkt.
Das ist der einzige Grund für unseren Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Gezieltes Product Placement.
Absolut. Wenn man im Fernseher ist, hat man es geschafft. So, Dennis Hemp. Spielt doch einfach mal Badewanne und lasst euch richtig voll laufen. Ich liebe euer Gesabbel, eure Ehrlichkeit und euren Witz. Macht bitte immer weiter so. Steile Grüße, Dennis aus Hamburg.
Dennis, Grüße nach Hamburg. Besten Dank.
So. Thomas Sosgornik. Hallo, ihr Lutschpastillen-Fanatiker. Ich habe im GOTD Bullshit-Bingo gewonnen und möchte meinen Gewinn an euch spenden. Jeder Jack ist anders, Laberababa und hasse nicht gesehen. Und zack, Bingo. Spaß beiseite, damit ihr mal wieder eure Kanonen durchladen könnt. Hier ein polnisches Slotty. Ich hoffe, eure Getränkeauswahl ist vernünftig. Nicht, dass euer Gebälk am nächsten Morgen zu stark knarzt. PS, wenn ich einen Themenvorschlag machen darf, mich würde interessieren, wie ihr zur Entwicklung des Musikkonsums steht, speziell in Bezug auf Spotify und Co. und die verschiedenen Medien. Beste Grüße aus dem Auenland.
Wird notiert.
Wird notiert, ja. Haben wir dazu schon mal was gesagt?
Immer mal wieder, aber ich überlege jetzt auch gerade so, ne, dass sich natürlich der generelle Musikkonsum sehr verändert hat aufgrund der Medien, die angeboten werden oder die Musik anbieten heutzutage, steht natürlich völlig außer Frage. Da können wir sicher mal was zu machen. Ich muss nur so ein bisschen mir einen Aufhänger oder wir müssen uns so ein bisschen einen Aufhänger dafür überlegen.
Genau.
Der Aufhänger könnte natürlich sein, dass mal wieder von Spotify die monatliche Abrechnung gekommen ist über 6 Euro oder so. Ne? Ja, da kann ich eigentlich jedes Mal direkt eine Sendung, eine abendfüllende Hasssendung machen.
Auf jeden. Jörn Hagedorn. Moin. Höre euren Podcast seit 6 Wochen und bin nun bei Folge 53 angekommen. Gefunden über den Reflektor-Podcast seid ihr zwei Spinner meiner Meinung nach allen anderen Podcasts soundtechnisch / qualitativ sowie thematisch überlegen. Oh, es geht ja runter wie Öl, ey. Danke für euren Aufwand und bitte mehr davon. Liebe Grüße vom scheiß Sozialarbeiter Jörn. Jörn, das ist sehr nett von dir, freut uns zu hören. Wir geben uns wirklich größte Mühe mit unserer Soundqualität. Das war von
Anfang
an. Schon
das zweite Kompliment.
Ja, genau. Absolut. Das war von Anfang an erklärtes Ziel unseres Podcasts, dass das hier ordentlich klingen muss und nicht so nach iPhone-Mikrofon.
Es ist aber auch heutzutage so einfach, einen Podcast zu machen, aufzunehmen. Also der wirklich so, es ist so einfach, das zu machen. Du brauchst nicht wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe gerade gestern, auch vorgestern, einen Podcast gehört, auf den ich mich wirklich gefreut habe, mit einem Gast, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Dann mache ich das Ding an und die haben mal original einfach so ihr Laptop, Notebook in die Mitte gestellt. So in so einem großen Raum. Und es war halt einfach, also wirklich zum Abgewöhnen. Was fällt denn, nehme auf die Flasche leer.
Wasserlaubenstrunz.
Ja, lange nicht gehört. Wir packen sie wieder aus, die Gags von vor 20 Jahren. Es geht wieder los.
Richtig, genau.
Okay, Simon.
So, letzte Spende. Robin Disselkamp. Dieselkamp. Grüße aus dem Pott. Drei wichtige Fragen vor Jahresende. 1. Wann kommt die Bassi-Sonderfolge? Hanno?
Ja, also, pass mal auf. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Lies mal Nummer 2 vor.
Nummer 2.
Okay? Ich sorge gerade für was.
Okay.
Während, um Nummer 1 zu beantworten, während wir Nummer 2 und 3 beantworten.
Okay, Nummer 2. Wann erzählt Hanno die Geschichte vom Karneval in Düsseldorf mit Campino und Fabsi?
ja, das dauert noch einen Moment.
Okay.
Also es war schon wild, muss man so sagen.
Okay, Nummer 3. Warum, um Gottes Willen, erwähnt Hanno niemals seine alte Band 610? Die waren gut, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Grüße an Flo Alvarez, Ruven, Dieb und Alonso.
Also zu 3, es sind jetzt ein bisschen unfair, es sind 3 Fragen in meine Richtung, alles klar. Also fangen wir von hinten an. Nummer 3, keine Ahnung, also eigentlich erwähne ich die nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich über so Anekdoten und Tour-Anekdoten und über alte Zeiten und so spreche, dann bezieht sich das ja nicht immer nur auf Manta, sondern auch auf die Bands, in denen ich vorher gespielt habe. Sixten war eine Band aus, 2 waren aus Bremen, 2 waren aus Hamburg und gab es das mit Manta losging, muss man so ein bisschen sagen. Timo, der Schlagzeuger von Sixten damals, hat auch die ersten beiden Sixten-Platten aufgenommen und hat auch die Drums für die Coverplatte aufgemacht. Der macht immer mal wieder was aus. So. Der hat ein Studio, das heißt Die Wellenschmiede in Hamburg, sehr talentierter junger Mann, unbedingt mal auschecken. So. Ansonsten keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen im Nachhinein das Gefühl, dass ich da alles erzählt hatte oder so. Und keine Ahnung. Vielleicht überlege ich mir mal eine gute Story aus der Zeit. So, zu 2. Was war die Frage 2? Achso, hier Karneval. Was passiert in Düsseldorf, bleibt in Düsseldorf. So, und zu 1. Ja, wer mal was von Bassi sehen will, also kann ich euch nur empfehlen, ja. Mhm. Es gibt in der ARD Mediathek, ja, gibt es es gibt da jetzt so, ich weiß nicht, wer das produziert hat. Ich glaube,
ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt.
Also so eine Firma aus Bremen oder so. Es gibt eine, in der ARD Mediathek gibt es Szene-Report, nennt sich das.
Den habe ich gesehen, ja.
Hast du gesehen?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und da hast du Bassi gesehen?
Erklär mir, wer.
Jetzt kommt's aber, ne? Also in jeder Folge spielt Bassi nämlich immer eine Nebenrolle. Die erste Folge kann ich sehr empfehlen, sie heißt Lost in Emotion. So, und da spielt Bassi so einen Anfang 30-jährigen Gothic-Typ. Und das ist der absolute jeder, das ist Bassi, Alter. Jeder, der mal wissen will, wie Bassi aussieht. Und in der zweiten Folge, Jugendtreff LAN-Party, der Typ, der an die Wand geklebt wird, auch das ist Bassi. So, also, wir machen mal was dazu. Der hat viel zu erzählen, sehr talentierter Typ, auch grandioser Musiker unter dem Namen Bassi Bueller, benannt nach seinem großen Idol Ferris Bueller. Aber wir schweifen ab. Lies mal die nächste Frage vor.
Ey, in dem Moment, in dem du, es gibt keine nächste Frage, in dem Moment, in dem du ARD Mediatheke gesagt hast, ist mein Gedanke sofort an Gothic in der ersten Szene-Report-Folge. Grufti meine ich natürlich, sorry, Grufti.
Genau, das haben nämlich Kumpels von mir produziert, das Ding. So, in der zweiten Folge sieht man auch Rocco Schamoni und so. Und wie gesagt, Bassi spielt da immer überall so geile kleine Nebenrollen. Und der Gothic-Marke, Alter. Ich lag auf dem Boden. Also genau, Grufti, Entschuldigung. Grufti. Alles klar, sind wir durch mit den Spenden, Simon?
Wir sind tatsächlich durch mit den Spenden. Wer spenden will und auch schwer dechiffrierbare Romane an uns schicken will, vielleicht kürzere Sätze manchmal nicht schlecht, damit ich es irgendwie lesen kann und nicht den Faden verliere. paypal.me/gearofthedark und dann lasst krachen, sag ich jetzt mal. So.
Ding dong.
Alter Hahn.
Okay, jetzt geht's los. Oh, 30 Minuten in. Alles klar. Eins unserer und eurer Lieblingsformate ist zurück. Wir befinden uns im November 2022 und es ist wieder soweit. für eine Kultklopper-Folge. Und zwar, wir haben dieses Format vorher schon mal gemacht, ich weiß nicht, die eine oder der andere kann sich vielleicht noch erinnern, dass wir uns mal ausgedacht haben als Format, dass wir uns gegenseitig eine unserer wichtigsten Platten oder wichtige Platten aus unserem Leben gegenseitig als Hausaufgabe geben und eine Versus-Folge machen. Die erste Folge war, du erinnerst dich, Simon, was war das genau?
Type O Negative versus Ugly Kid Joe. October Rust versus America's Least Wanted.
Ganz genau. Und sowas, das kam enorm gut an und viele haben geschrieben, sowas müssen wir unbedingt mal wieder machen. Und haben wir natürlich tief in unseren Plattenkisten und in unserem Gedächtnis gekramt und überlegt, welche Platten waren für uns in unserer musikalischen Sozialisation noch sehr, sehr wichtig. Und wir sind natürlich wieder auf geile Platten gekommen. Sehr, sehr unterschiedliche Platten. Und Simon hat mir eine als Hausaufgabe gegeben, die ich also so gut wie gar nicht kannte. Über die Band haben wir aber immer schon mal wieder geredet, weil sie gerade für Simon sehr, sehr wichtig war. Und ich habe eine Platte rausgefischt, die ich angefangen habe mit 12 oder so. Eine meiner allerersten CDs. Und die habe ich Simon mal ans Herz gelegt, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Simon, was hast du mir aufgetragen?
Wir haben es endlich getan. Fear Factory, D-Manufacture ist die Platte, die ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Die schon so oft angeschnittene und viel zitierte Platte. Warum? Darauf gehen wir gleich ein. Hanno,
natürlich.
Deine Wahl war...
Ja. Für dich gab es was ganz anderes und für dich gab es eine meiner absoluten Lieblingsplatten und das ist die erste Beastie Boys Platte, License to Ill.
Ja.
So, das sind die Platten, um die es heute geht, denn wir wollen euch natürlich nahebringen, warum die Platten für uns wichtig waren, aber genauso für uns der Spaß an der Sache ist natürlich, dem gegenseitig zu hören, was der andere denn von der jeweiligen Platte hört, und damit legen wir auch direkt los. Was mich interessieren würde, bevor wir hier in Details einsteigen, Simon, ja?
Ja.
Wann hast du die Fear Factory Platte für dich entdeckt? Wo warst du, wer warst du, wann warst du?
Ich würde sagen, es muss gewesen sein, irgendwann zwischen 97 und 99. Ich saß bei einem Bekannten, bei einem Schulfreund, oder ich weiß gar nicht, ob es von mir ein Schulfreund war oder aus unserem Freundeskreis, jemand, mit dem ich jetzt selber gar nicht so dicke war. Ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Wir saßen in seiner Bude in Berlin-Spandau unterm Dachboden und der Fernseher lief. Ich will meinen, das war damals MTV Headbangers Ball und da kam ein Musikvideo von Fear Factory, nämlich der Song Replica. Und das war sozusagen, da dachte ich mir, was ist das denn? So, ja, krasser Scheiß. Und der Song ist von diesem Album. Und dann habe ich mir danach, habe ich mir schnell irgendwie Fear Factory Sachen rausgesucht. Und weil ich die Platte dann unbedingt hören wollte, nachdem mich der Song so umgehauen hat.
Du warst also sehr jung.
Ich war sehr jung, also irgendwie so, ja, irgendwas zwischen 12 und 14 so. Irgendwie so in dem Dreh, vielleicht, ja, doch, es war auf jeden Fall noch vor 2000. 2000 kannte ich das Zeug schon in- und auswendig. Da habe ich ja dann auch schon Gitarre angefangen zu spielen, woran ja Fear Factory nicht ganz unschuld sind. Aber genau, also ich muss irgendwie so, ich schätze mal 13 so, ja, vielleicht.
Für mich mit Beastie Boys war das so, dass man natürlich den Gassenhauer, insbesondere Fight for Your Right und so, aus Beavis und Butthead kannte und Musikvideo gab es dann natürlich zu, was ein Gassenhauer auf MTV war. Oh, das macht uns immer so alt, aber MTV war damals noch echt ein Ding, ein wichtiges Ding.
100 Pro.
Egal, und da kannte man das natürlich, aber dann habe ich angefangen mit meinem sehr, sehr guten Freund Wayne Horst, Willehard Eilers, talentierter Maler aus Amsterdam, Grüße gehen raus, rumzuhängen. Wir haben uns angefreundet, so 94 oder so. Und der hatte etwas, was ich überhaupt nicht hatte. Der hatte halt so eine Hip-Hop-Sozialisation. Und ich war nicht sonderlich Hip-Hop-affin, sondern bei mir gab es bis dahin immer nur so Punk und Metal und so, selbst als 12-Jähriger. Ich hatte mal eine Ice Cube-Platte, das war es dann aber auch so. Und der hatte mir dann so Sachen wie so Hijack gezeigt. Aber halt, ich glaube, auch Beastie Boys hat er mir gezeigt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das kam aus der Ecke. Und da habe ich mir zu Weihnachten von meiner Mutter auch mit 12 dann direkt eine Beastie Boys Platte gewünscht und sie kam auch, und zwar gleich das Debüt. Also wir haben vorne angefangen mit der License to Ill von 1986. Das war meine erste Beastie Boys Platte und war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Also Simon, wenn ich dich noch kurz so fragen darf, bevor wir ans Eingemachte gehen, ja, kannst du in wenigen Sätzen zusammenfassen, warum die Platte so instant wichtig für dich war?
Also ich glaube...
Außer das natürlich, dass du sie von Anfang an geil fandest. Aber warum gerade die?
Also für mich war, glaube ich, der Reiz... Es war ja, wie gesagt, die Platte, die auch dafür gesorgt hat, dass ich dann Gitarre spielen wollte. Und was mich damals komplett weggehauen hat, war dieses synkopierte... Wusste ich natürlich damals nicht, dass es so, also ne, den Expertensprech kannte ich natürlich nicht, aber dieses synkopierte Staccato-Spiel von dem Gitarristen Dino Casares, wo dann immer die Bassdrum drunter genagelt wurde vom Drummer, ja. Und das war damals noch total fresh so. Das, ja, heutzutage macht das jede Metal-Band. Es wurde im Metalcore wie die Sau durchs Dorf getrieben, ne. Dazu kommen wir später noch so ein bisschen auf diesen, wie soll ich sagen, kulturellen Impact so, aber das war für mich sowas, was ich noch nie gehört habe, und ich dachte einfach so, oh krass, das klingt hier wie Robocop, als Robocop, der irgendwie Musik macht so. Und ja, diesen futuristischen Vibe fand ich auch ganz cool, das Konzept. Ja, aber groß, ich würde so wirklich sagen, eigentlich war der Impact für mich so krass, wie kann man so krass aggressiv Gitarre spielen so, und das hat mich so umgehauen und dann wollte ich auch Gitarre spielen.
Verstehe, verstehe.
Und bei Beastie Boys, bei dir, was ist für dich so die Initialzündung?
Hast du natürlich jetzt was total, also du warst natürlich jetzt sehr ausführlich. Ich kann nur sagen, dass es für mich ein geiler Gegenentwurf war zu der Mucke, die ich eigentlich die ganze Zeit gehört habe, so, weil es natürlich unglaublich fresh war. Und das Wort benutze ich hier sehr bewusst. Das war natürlich sehr funky, so die Platte war, also... Ich kannte viel so, 94 habe ich die gekriegt, 95 und so, da gab es natürlich auch viel so richtigen Schrott-Rap schon, so Mainstream, und ich mochte, ich fand da diese punkige Attitüde natürlich, jeder, der sich mit Beastie Boys einigermaßen auskennt, die Band war mal eine Punkband ganz früher, so, und wie die Raps vorgetragen wurden und auch wie die ersten Songs produziert waren, wo Gitarren und insbesondere Gitarren-Samples, und da kommen wir auch gleich im Detail drauf, eine große Rolle gespielt haben, das war halt extrem genreübergreifend, ohne so klassisch Crossover zu sein. Zu derselben Zeit, wie ich die gekriegt habe, kamen dann auch so Sachen wie so Doggy Dog und so an den Start. Das hat mich nie so richtig abgeholt. Also ich fand einfach geil, wie unglaublich fresh die ganze Nummer war. Und es ist halt ein... wie man, und das fand ich immer schon geil, auch wenn man das vielleicht Manta und anderen Sachen, die ich so musikalisch mache, nicht immer anhört, aber ich fand es immer geil, wie locker und unverkrampft man Mucke machen kann, die halt extrem ballert und sich nicht zu ernst nimmt und trotzdem irgendwie sehr fresh ist. Das ein Lehrstück es ist halt immer das, wer zuletzt lacht, lacht am besten, und so klingt die Platte halt auch, und das ist immer was Gutes, so. Wie wollen wir denn mal loslegen? Also,
Was mich interessiert gerade, ja, weil das so für mich so die nächste Schlussfolgerung ist, wie hat denn, also wenn die Platte sozusagen dich so krass beeinflusst hat, hat die dann auch einen Einfluss auf deinen weiteren Musikgeschmack von da an gehabt? Hat Beastie Boys dafür gesorgt, dass sich dein Horizont konsequent in so eine Richtung auch entwickelt hat? Oder ist es eher so ein Outlier irgendwie?
Sehr gute Frage. Ich habe ja nun nie ich bin ja nun nie wirklich so Hip-Hop-Artist geworden oder so, obwohl ich genau wie du großer Rap-Fan bin. Und diese Frage hatte ich, die Simon, nimmst du jetzt vorweg, die hatte ich mir eigentlich abschließend auf nach unserem Gespräch, aber das können wir auch jetzt, können wir jetzt genauso gut stellen. Ich glaube, die Band hat mich dahin beeinflusst, dass ich immer so offen für alles bin, was so meinen privaten Musikgeschmack anbetrifft. Ich sitze ja nicht zu Hause und höre mir nur Doom Metal an und irgendwelche Black Metal Geschichten so. Aber mein eigenes jetziges musikalisches Schaffen weiß ich nicht sonderlich. Was ich aber sagen kann, ist, dass mich das damals so begeistert hat, dass hätte ich zum richtigen damals Leute gefunden, die jetzt nicht Gitarre und Schlagzeug spielen, sondern auch vielleicht jemand mit Plattenspielern, der scratchen kann, und jemand mit einem Drumcomputer, dann hätte es genauso gut passieren können, dass ich halt einfach in der Hip-Hop-Crew gelandet wäre, weil mir ging es ums Musikmachen und nicht zwangsläufig um die Musikfarbe. Und da haben natürlich so Sachen, da hat es natürlich geholfen, auf der einen Seite Slayer zu hören und auf der anderen Seite Beastie Boys und auf der ganz anderen Seite so ganz Deutschpunk-Gerumpel. So, ne? Mir ging es... Und dafür ist, also jeder heute noch, wenn er sagt so, ey, ich habe noch nie Rap gehört, ich kenne mich mit Rap nicht aus, ich höre eigentlich nur Gitarrenmusik, würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne zu warten, würde ich immer als erstes eine Beastie Boys Platte geben. Und weißt du, wie ich meine? Das ist eine der Bands, die wirklich es geschafft haben, sich ja auch so wahnsinnig weiterzuentwickeln über die Platten. Sind ja auch, muss man sagen, gerade das Frühwerk, und jetzt gleich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, musikalisch ganz, ganz fantastisch, aber der Style und das Image nicht wirklich gut gealtert. Also
ja,
Beastie Boys, viele kennen das nicht. Also reden wir über die License to Ill. Sind wir schon direkt dabei? Okay. Der eigentliche Arbeitstitel und nicht nur der Arbeitstitel, sondern wie die Platte auch wirklich genannt werden sollte, was dann die Plattenfirma abgewählt hat, aber eigentlich war das schon für die Band gesetzt, war Don't Be a Faggot.
Oh.
Ja, geht heute nicht mehr so richtig gut runter. Jeder, der es, also ihr werdet es verstehen, sei keine Schwuchtel, ist jetzt irgendwie nicht so ein richtig fetziger Titel. Das war das Ding und nur die Plattenfirma hat der Sache einen Riegel vorgeschrieben. So, das war aber damals, muss man leider sagen, einfach fast ausnahmslos der Humor dieser Band.
Ja.
Man muss auch sagen, als die Beastie Boys früher noch eine Punk-Hardcore-Band waren, hatten sie auch ein viertes Mitglied und zwar eine Dame an den Drums, die dann auch einfach mal rausgekickt wurde, weil sie gedacht haben, ey, wir machen jetzt Rap und da passt eine Frau nicht so gut rein. Gibt es sehr, sehr interessante Interviews zu, was man Klammer auf, Klammer zu der ganzen Geschichte sagen muss, dass keiner sich damit so sehr auseinandergesetzt hat wie die Band selber und wirklich, wirklich viel darüber gesprochen und in Interviews darüber, selbst in späteren Songs, so Referenzen zu dem Frühwerk genommen hat, wie sie uns teilweise Textzeilen wieder aufgegriffen und bewusst verändert haben, um zu zeigen, ey, wir waren damals einfach pubertierende Idioten, so, weißt du? War auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit. Drei späte Teenager, Anfang 20, aus New York mit auf einmal viel Geld und viel Beachtung. Die ersten Bühnenshows, viel so Gummischwänze auf der Bühne und so. Man muss mal sagen, ich bin ja großer Two Life Crew Fan. Das ist natürlich eigentlich auch sexistisch to the bone, aber irgendwie hat das einen anderen Vibe. So, ist schwer zu erklären, aber diese frühen Beastie Boys Shows, die waren, weißt du, wenn links und rechts irgendwelche Mädels tanzen, da sind so drei Macker und dann werden so Gummischwänze aufgeblasen und so, das ist halt, also man kann sich das im Internet angucken, die Band wollte da sehr schnell auch zurecht, wie ich finde, nichts mehr mit zu tun haben, so, aber das ist das Frühwerk der Beastie Boys und genau zu diesem Zeitpunkt ist auch diese Platte entstanden. Diese Platte ist aber genial, das muss man ganz klar sagen.
Ich kenne die Platte natürlich auch, allerdings habe ich sie bestimmt seit einer guten Dekade nicht gehört. Dafür gibt es keinen bestimmten Grund, einfach, ja, keine Ahnung, lange nicht gehört. Und so war das Erlebnis jetzt tatsächlich auch mal wieder relativ fresh, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Mal, dass ich Beastie Boys gehört habe, war ich vielleicht 19 oder so. Ja, also es ist schon wirklich 100 Jahre her, wie wir alle wissen. Und so war der erste Eindruck sofort erstmal wieder so, ja krass, das klingt alles extrem infantil, so, ne, muss man halt irgendwie sagen. Also trotzdem hat es natürlich irgendwie auch, es hat eine gewisse Sympathie, ja, weil man kann sich schon auch reinversetzen, ne? Kulturell war das eine andere Zeit natürlich, und das merkt man auch an den etwas geschmacklosen Lyrics hier und da, dass es kulturell eine andere Zeit war, aber generell hat man das Gefühl, wenn man die Platte hört, dass man einfach so drei Rüpel-Teenagern zuhört, die jetzt mal so richtig auf den Schlamm hauen, so, ne? Und ja, so kam
man kann
so,
sich das auch man kann sich das auch sehr gut im Internet angucken. Also auch gerade die ersten Talkshow-Auftritte von den Beastie Boys sind extrem interessant. Es ist sehr sehenswert. Aber genau wie Simon sagt, es waren halt einfach irgendwie so eigentlich so drei Kiddies, die einfach prollen und provozieren wollten, aber halt auch einfach geniale Rapper und geniale Musiker waren. Und man muss dazu natürlich sagen, wir reden hier von 1986. Die Sachen waren halt einfach noch ein bisschen anders.
Ja.
Und dann gehen wir mal zurück in dieses kulturelle Klima von 1986. Das, was Beastie Boys mit dieser Platte gemacht haben, war sehr, sehr, sehr neu. Und selbst Leute wie so Eminem und so beziehen sich heute immer noch insbesondere auf diese Platte, wenn sie sagen, wann hast du angefangen zu rappen? Das war eine Zeit, da haben Run DMC noch viele Platten rausgebracht zu der Zeit und gerade im Rap- und Hip-Hop-Bereich war alles ganz, ganz neu. Es gab das Label Def Jam, da ist diese Platte rausgekommen. Und Def Jam war damals halt auch so ein Schmelztiegel, nicht nur für Rap und Hip-Hop, sondern Slayer waren bei Def Jam. Und 1986, es war eine geile Zeit, da kamen halt unglaublich viele geile Rap-Platten raus, aber es kam unter anderem halt auch Rain in Blood raus, auch über Def Jam. Master of Puppets von Metallica kam raus, die Turbo von Judas Priest, das war einfach ein unfassbar krasses Jahr, auch die Jahre danach. Und was bei der Platte auch noch wichtig ist zu sagen, die hat produziert Rick Rubin. Und wir müssen ja keinem erzählen, was Rick Rubin auch insbesondere danach noch für unglaublich wichtige Platten gemacht hat mit den verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen. Aber da kommen wir auch noch. Und außerdem 1986 fiel mir gerade jetzt wieder ein, weil ich gerade mal wieder zum 800. Mal alle Folgen am Stück durchgucke. Die erste ALF-Folge kam raus. Also muss ein fantastisches Jahr gewesen sein.
Ja, wenn Alf und Beastie Boys in einem Jahr, das ist ja wirklich historisch kaum aufzuwiegen.
Zu Rick Rubin muss man halt sagen, so, ne, zwischen was der gemacht hat, gerade zu dieser Zeit, so zwischen diesen Early-Rap-Sachen hat der halt auch so Rock gemacht, ne, das ging, also er hat ja eigentlich angefangen, fast nur Rap-Sachen zu machen, so, und dann kam The Cult, Danzig, Slayer, aber halt eben auch Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy und so, da fällt mir immer ein, ich hätte gerne mal eine NWA-Platte gehört, die er produziert hat, aber dazu ist es nie gekommen und, ja, muss sagen, sehr, sehr, sehr interessante Zeit. Und wie gesagt, also um das nochmal abzuschließen, das waren halt einfach mehr oder weniger Kinder zu der Zeit. Trotzdem wird die Platte immer noch zu einem der wichtigsten in den großen Magazinen, so Pitchfork, Rolling Stones, immer einen noch zu einer der 100 oder 200 wichtigsten Platte der 80er gezählt, weil sie halt einfach stilprägend waren und weil die Produktion, und da komme ich später im Detail auch noch zu, einfach extrem... ja, neu und fresh war.
Ja, die Fear Factory-Platte kam knapp 10 Jahre später, genau gesagt 9 Jahre später raus. Das heißt
95, ja?
Genau, am 13. Juni 95, aufgenommen wurde sie 94. Ist natürlich ein bisschen kulturell entsprechend eine andere Zeit gewesen. Allerdings kann man sagen, dass trotzdem im Metal-Bereich... Ja, ich meine, gut, es sind dann natürlich irgendwie in diesem Zeitraum ein paar Sachen passiert. Wie wir schon besprochen haben, Sepultura, Chaos AD war was, 93, 94.
Da habe ich noch Fragen zu.
Ja, genau, Machine Head, Burn My Eyes ist irgendwie aus dieser Ära. Also es ist natürlich auch eine Zeit, in der im Metal übelst die Wandlung drin war. Und es war so diese Zeit noch vor New Metal sozusagen, wo aber Metal grundsätzlich so eine Erfrischungskur durchgemacht hat. Und dementsprechend natürlich schon irgendwie auch eine andere Ära gewesen, definitiv. Aber was interessant ist, was ich viel gelesen habe, irgendwie in Interviews und Artikeln zu der Platte, ist, dass die damals sehr von der Zeit in L.A. geprägt waren, von diesen Riots irgendwie in Watts 1992, ne, und dass das auch so ein bisschen dafür für diese Endzeitstimmung gesorgt hat bei der Band und die sich deswegen so ein bisschen auf diese dystopischen Storylines gekommen sind für ihre Mucke, weil die das Gefühl hatten, dass um die herum die Stadt auseinandergefallen ist, so. Und für die Platte davor, Soul of a New Machine, haben die zum Beispiel ein Fotoshooting gehabt, genau an dem Tag, an dem diese LA Riots losgingen, halt so 2 Blocks davon entfernt. Und dann sind die so da weggefahren vom Fotoshooting und es fing an, brenzlig zu werden, so um die rum. Und das so mal als kultureller Kontext, so ein bisschen wie die Band auch, sag ich mal, ja, wie die sich sozusagen, wie die kulturell geprägt waren dann irgendwie. Also die haben halt alles, ne, Rodney King und so, das haben die halt alles so mitgeschnitten in der Zeit in L.A. und hat irgendwie auch Einfluss auf die Stimmung in der Musik gehabt.
Diese Endzeitstimmung, die du ansprichst, das ist ein großes Ding für diese Band, auch was das Songwriting betrifft. Ne? Also ich kenne mich mit der Band überhaupt nicht aus, aber natürlich habe ich mir viel, was ich dazu finden kann, im Zuge meiner Hausarbeit, die Simon mir aufgetragen hat, mit dieser Platte durchgelesen. Ist es wahr, dass die halt auch schwer von dem Film Terminator beeinflusst ist, die Platte?
Ja, obwohl ich so ein bisschen zwischen den Zeilen hier und da rausgelesen habe, dass das ein bisschen in den Berichten überstrapaziert wird. Ja,
weil hier und da konnte ich lesen, dass es ein Konzeptalbum war. So
ja.
Über eine dystopische Welt und beeinflusst von Terminator und hast du nicht gesehen. Terminator.
Ich habe ein interessantes Interview mit dem Sänger gelesen, der meinte, eigentlich sind die Texte viel persönlicher und dass sie dieses Konzept dem Ganzen so ein bisschen übergestülpt haben, eben aufgrund dieser kulturellen Prägung und auch, weil die so auf diese endzeitlichen Filme Robocop, Terminator etc. gestanden haben. Witzigerweise, als ich die Band entdeckt habe, war ich auch gerade auf so einem Vibe, wo ich viel sowas gesehen habe, auch so Science-Fiction-Horror wie Event Horizon und so, und irgendwie haben Fear Factory da mit ihrer Produktionsästhetik, die würde ich sagen, der eindeutigste Querverweis an dieses futuristische Konzept Dystopie. Eigentlich darstellt. Ja, das hat mich total abgeholt damals, weil es natürlich noch nicht so gebräuchlich war, dass du auf Platten so so überdeutlich getriggerte Drums gehört hast, ja, die irgendwie, das, ja, das klang ja wie auch, als wenn Terminator da das Schlagzeug spielt oder Robocop, so sinngemäß, ne?
Allerdings, da habe ich auch noch ein paar Fragen zu, ey.
Ja, kannst du gerne, können wir gerne noch drauf eingehen, aber ja, bei mir hat es so ein bisschen offene Türen eingestoßen irgendwie so, weil ich auch auf diese Art von Film-Entertainment, sage ich jetzt einfach mal, total gestanden habe. Und ja, deswegen war das, ja, hat sich das einfach so ein bisschen die Hand gegeben. Aber ich finde interessant, dass die Inspiration auch viel eigentlich von der kulturellen Zeit damals quasi stammt und was man jetzt nicht unbedingt offensichtlich hört in der Mucke.
Ich erzähle mal meine grundsätzlichen Eindrücke. Ich kannte die Platte ja wirklich überhaupt nicht. Ich muss gestehen, dass ich habe ganz viele Freunde, für die Fear Factory immer total wichtig war. An mir ist diese Band immer vorbeigegangen. Obwohl sie natürlich, mein erster Eindruck, wenn ich diese Platte höre, diese Platte blutet links und rechts, oben und unten. Also hätte ich eine Jahreszahl dran stellen, hätte ich gesagt Mitte der 90er Jahre. Und das trifft es natürlich wie Faust aufs Auge. Also ich kann total verstehen, und gerade wenn ich mir vorstelle, der junge Simon als Teenager unterm Dachgeschoss beim Kumpel und sieht das Video zum ersten Mal, ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie diese Platte zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Lebensabschnitt zu einer total wichtigen Kultplatte für junge Leute werden kann. Gerade vor 15 Jahren, als die Platte noch nicht so alt war, wie sie jetzt ist, so, ne? Weil das ist was mir auffällt. Mein erstes Bauchgefühl, wenn ich diese Platte höre, dass ich ganz viele Parts total generic finde, so, dass ich denke, so, Alter, das habe ich schon 10.000 Mal gehört und hast du nicht gesehen. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, Moment
Dank
mal.
Fear Factory, ja.
Genau. Der Grund dafür ist, dass jede x-beliebige Band heute von dieser Band offensichtlich und von der Produktionsweise und vom Gitarrenspiel und den Drum-Patterns und so sehr, sehr viel abgenommen hat, dass leider für Leute, die diese Platte heute zum ersten Mal hören, also ich kann es keinem verübeln, weil mir geht es genauso. Denk, ja, das kenne ich schon. Also wen willst du denn damit hinter der Couch hervorlocken? Und der Grund ist wahrscheinlich, Simon, sag es, sie haben es sich wahrscheinlich ausgedacht, vieles davon, richtig?
Genau, also was ich interessant fand auch, es wurde damals, also Dino Cazares, der hat vorher irgendwie in so diversen Grindcore-Bands gespielt, und als der Fear Factory gegründet hat irgendwie, die, also ich weiß nicht, ob du vielleicht mal in die Platte davor reingehört hast, Soul of a New Machine, die klingt nämlich total anders noch. Das ist so, die Vocals sind total Death-Metal-mäßig, das ist eigentlich eine Death-Metal-Platte mit so ganz ab und an mal clear Gesangsstellen, aber es klingt wie eine Mischung aus Napalm Death und Godflesh irgendwie, ja, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Und aber die wollten dann auf jeden Fall ihrem Sound so eine Erfrischungskur geben, weil die keinen Bock hatten auf Death-Metal. Und es wurde dann zitiert, dass Dino irgendwie immer One von Metallica so geil fand, weil es da diesen synkopierten Schrupp-Part gibt, dieses Drrrr, ne, irgendwie so.
Das krasse, wo man im Video auch das wunderbare Bass-Drum-Spiel von Lars Ulrich sehen kann. Genau den Part meinst du, glaube ich. Ne?
Genau diesen. Und er meinte dann, es wäre doch geil, wenn man Metal machen würde, wo das viel mehr passiert, so, ja, weil es war so eines der ganz wenigen Beispiele dafür, wo das mal gemacht wurde, so, und das war so ein bisschen so dann deren Ansatzpunkt zu sagen, so, okay, wir wollen Songs schreiben, die das noch viel mehr betonen, und das hörst du ja über die ganze Platte, ja, also dieses Zusammenspiel aus Gitarrengeschrubbe und Bassdrum-Genagel darunter, das war halt damals einfach fresh und neu, so, und klar, jetzt in den letzten über 20 Jahren, seit die Platte draußen ist, ist es total Usus geworden, wie ich eingangs auch schon mal kurz angesprochen habe. Es ist im modernen Metal dann Usus geworden. Es ist im Metalcore Usus geworden. Du hörst es heutzutage in jedem Genre eigentlich. Ja, und das war damals einfach noch nicht so. Und ja, es hat auf jeden Fall einen großen kulturellen Einfluss gehabt, was so härtere Gitarrenmusik angeht.
Was mir auch noch auffällt, also für mich für mein reines Ästhetikempfinden sind für mich die stärksten Momente, wenn es mich an andere Bands erinnert, weil es gibt, also der Name ist eben schon gefallen, also vielleicht straf mich ab, wenn ich da falsch liege, aber ich finde, dass so gerade manchmal so sehr groovige Strophen, also man muss der Platte ja sowieso einen extrem hohen Groove-Faktor unterstellen, das ist immer erstmal gut. Zählt diese Band auch so? Es gibt ja das vermeintliche Genre Groove Metal auch so, ne? So kann man diese Band da reinzählen?
Ich denke,
also es gibt ja diese Machine Head Momente, es gibt
Sepultura Momente, ja, auch.
Genau, über die wollte ich sprechen, so, ne? Für mich die geilsten Momente sind halt eigentlich die Sachen, so zum Beispiel ein Song wie Zero Signal. da gibt es in der Strophe einen unglaublichen Sepultura-Groove. So. Und das holt mich natürlich direkt total ab. Das finde ich extrem geil. Das sind für mich eigentlich so die besten Momente. Und ich wollte eigentlich fragen, was man jetzt als Fan, aber auch als jemand, der sich wirklich mit dem Genre auskennt, was für Querverweise kann man da spannen? Welche Bands sind ähnlich? Weil diesen Sepultura-Groove, der hatte ja seinen Höhepunkt auf der Chaos ID und die kamen ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher.
Mhm. Die Querverweise sind, glaube ich, also die Band ist deutlich mehr von Industrial Metal beeinflusst gewesen. Also die haben schon auch wirklich so Godflesh und Pitchshifter und so, das haben die alles gehört und waren große Fans davon und wollten aber gleichzeitig irgendwie eine härtere Version davon machen. Und ich würde sagen, Querverweise wären dann eigentlich zu suchen in Strapping Young Lad oder älteren Meshuggah-Sachen auch. Weil alte Meshuggah-Sachen, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, frühe Meshuggah, also jetzt nicht ganz frühe Meshuggah, aber so bevor die angefangen haben mit ihrem Achtseiter-Gedöns und so, die Platten finde ich, die Chaos 4 oder die Destroy, Erase and Proof hat eigentlich einen total ähnlichen Vibe. Diesen leicht Thrash-Metal, aber viel moderner, mechanischer, ja, Industrial-Ästhetik sozusagen, das hatten auch ältere Meshuggah. Also ich würde sagen, Strapping Young Lad und Meshuggah, alte Meshuggah sind so die Sachen, die eigentlich noch artverwandter sind. Oder vielleicht, weißt du was, vielleicht ist Fear Factory das Zwischenglied zwischen eben Sepultura und Machine Head, diesem Groove Metal in Anführungszeichen, und dann dem etwas extremeren Zeug wie halt älteren Meshuggah und Strapping Young Lad irgendwie. Irgendwie so dazwischen, würde ich sagen, liegen Fear Factory zu der Ära.
Warum denke ich bei manchen Parts an Prong?
Ich glaube, an Prong denkst du nicht zu Unrecht, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Sehr gut, ich dachte, ich liege total falsch, deswegen, ich war ganz nervös, aber ich habe es einfach mal rausgehauen. Eine Band, die ich ja sehr schätze.
Ich glaube, es liegt ein bisschen auch am Gesang, dass du an Prong denkst. Auch an spätere Killing Joke. Ja? Killing Joke nach ihrem Post-Punk-80er-Sound sind ja auch so industrial, die sind ja härter geworden irgendwie, die Band über die Jahre. Und auch da gibt's Parallelen. Also ich denke, das liegt viel an den Einflüssen auch vom Sänger. Der hat nämlich viel so Zeug auch gehört. Und ich glaube, dieser Klargesang, diese Mischung aus so aggressivem und Klargesang in diesen melodischen Parts, auch bei, wenn ich es so überlege, wenn Dino Cazares, wenn der so melodische Riffs spielt, das ist manchmal auch gar nicht so unähnlich zu Killing Joke oder so. Ja? Also ich glaube, da gibt es durchaus irgendwie Einflüsse, die da reingeblutet haben.
Das fällt mir halt auch auf, so für mich, die Platte hat halt eine unglaubliche Härte auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie in vielen Songs einen extrem großen Pop-Appeal. So, also muss man fast sprechen. Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Ich habe irgendwo so einen Song, der so fast so ein perfekter Pop-Song war. Warte mal kurz. Ist das der, wie nennt sich der? Dog Day Sunrise? Ja, Dog Day Sunrise. Das ist eine Coverversion, so, aber da weißt du mehr drüber als ich.
Ja, Dog Day Sunrise ist ein Cover von Head of David. Und die waren so eine, ja, keine Ahnung, auch so Post-Punk, leichte Industrial-Elemente, Band irgendwie. Und da hat auch der Justin Broderick von Godflesh eine Zeit lang Drums gespielt. Ich glaube nicht wahnsinnig lang, aber ich weiß nicht, ob du dir das Original angehört hast, aber das Cover ist auch sehr, sehr, sehr true to the original quasi. Also es ist eigentlich kaum...
Für mich das beste Riff auf der Platte.
Ja, es ist auch mega geil. Es ist ja auch für mich. Wir schicken uns vorher immer unsere Lieblingssongs auch, wenn wir irgendwie solche Folgen hier machen. Und den habe ich als einen meiner Lieblingssongs auch aufgeschrieben. Ich finde den Song auch mega, mega gut. Aber wenn du dir das Original anhörst, wirst du sehen, es ist sehr, oder hören, besser gesagt, es ist sehr, sehr nah am Original gehalten. Aber ja, schöner Song.
Was mir auffällt, dass bei der Godflesh im Gegensatz zur Beastie Boys Platte natürlich immer an allen Ecken und Enden extrem viel los ist.
Fear Factory meinst du?
Also die ist sehr voll und sehr, sehr dicht produziert. So, das ist, wenn ich darüber nachdenken muss, so, was gefällt mir an der Beastie Boys Platte, dass die sehr, sehr viel Platz für die Lyrics lässt. Über den Inhalt der Lyrics, ganz kurz, den lassen wir mal kurz beiseite. Aber die Produktion, ich habe mir sehr viel Gedanken über die Produktion und du wahrscheinlich oder vielleicht auch der License to Ill gemacht. Was ich daran total geil finde, ist, dass die oft sehr zurückhaltend orchestriert ist. Da sind oft nur Drums und Raps, teilweise nicht mal eine Bassline oder so. Und das heißt, diese Beastie Boys sind ja eh sehr bekannt für, dass sie so sehr schneidige, extravagante, schneidige Stimmen haben. Und die sind halt richtig krass und die knallen dann halt so richtig raus. Und somit hat man das Gefühl, dass viele der Songs halt einfach nur so ein catchy Beat sind und halt sehr, sehr, wie sagt man, sehr prominente Samples. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich heutzutage an Rap und Hip-Hop-Produktion denke, dass kaum noch jemand auf Samples setzt, sondern das sind mittlerweile auch so dicht komplett durchorchestrierte Songs, Pop-Songs, so Rap-Songs heutzutage. Aber ich vermisse halt genau das, was man auf der License to Ill wunderbar hören kann. Es geht halt um einen geilen Groove und halt gut eingesetzte Samples. Und da ist die Platte mit auf dem absoluten Höhepunkt, wenn du mich fragst. Ne? Also da komme ich später zu. Aber was da alles gesampelt wurde, alte Breakdance-Platten, andere Oldschool-Rap-Platten, aber Funk natürlich ohne Ende, aber halt auch mega, mega viele richtig klassische Rock-Referenzen.
Ja, das ist nämlich, weil du ja gerade so schön deinen Ersteindruck der Fear Factory geschildert hast. Ich habe mir genau das notiert für die Beastie Boys so. Es ist mir extrem aufgefallen und das habe ich auch so lebhaft nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie trocken teilweise auch die ganzen Instrumentals und Beats sind. Ne? Du hast halt oft so, es ist gar kein aufwendiges Sounddesign eigentlich, sondern die Samples sind oft super trocken, furztrocken und eigentlich, ja, ich will jetzt nicht Captain Obvious sein, ist ja auch eine Rap-Platte, aber die Stimmen regeln alles. Es läuft wirklich alles über die Stimmen und der Rest ist trotzdem effektiv. Aber es ist ganz klar, was sozusagen den prominentesten Platz in der Soundästhetik einnimmt. Und das sind diese drei frechen Rotzlöffelstimmen, die die ganze Zeit Vollgas geben. Ja, voll, absolut.
Es ist so geil, es ist so viel Platz da. Also es ist, wie sagt man, eine sehr geschmackvolle Produktion. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie geil sowas 2022 klingen würde, aber 1986 war das zu Recht das absolut coolste, was es gab. So. Und den Grund dafür ist ganz klar, das ist Rick Rubin, das kann man drehen und wenden, wie man will. Der Typ, auch wenn er viel Rap, aber das hat den ja als bis heute als Produzent so interessant gemacht, dass der Typ halt auch einfach so eine Rap-Affinität, Hip-Hop-Affinität hat und trotzdem mit genau diesem Wissen Rock- und Metal-Platten produziert hat und genauso aber auch umgekehrt. So, ne? Und wenn man sich zum Beispiel den ersten Song, einer meiner Lieblingssongs auf der Platte, Rhyming and Stealing, gleich die Nummer 1 anhört, der Beat, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, so wenn man genau hinhört, das ist When the Levee Breaks von Led Zeppelin. John Bonham müssen wir nicht drüber sprechen, bester Drummer, das wusste natürlich Rick Rubin und hat daraus einen Beastie Boys Song gebastelt. Und das Gitarrenriff, etwas langsamer abgespielt, ist Sweet Leaf von Black Sabbath. Und das ist halt mega krass. Also dieser Killer-Song, groovig wie Sau, mit diesen drei Rotzlöffelstimmen, im Hintergrund passiert halt Led Zeppelin und Black Sabbath. Und an einer ganz kurzen Stelle sogar I Fought the Law von The Clash, also der Song in der Clash-Version. Ich meine, wie krass ist das? Und ich glaube, um nochmal eine Brücke zu spannen zu dem, was du mich vor 20 Minuten gefragt hast, vielleicht ist es unterbewusst, ohne dass ich wusste, dass das Led Zeppelin sind und Black Sabbath, aber Bands, die ich natürlich als Kinderrocker irgendwie mehr kannte als so Rap, vielleicht ist es genau das, was gemacht hat, dass ich da der Sache so in Anführungsstrichen auf den Leim gegangen bin. Und das ist total super und das begeistert mich bis heute am allermeisten an dieser Platte. Und ganz kurz einen abschließenden Satz noch dazu. Darauf komme ich gleich, ist noch interessanter. Sag du erstmal, was du denkst.
Ja, es ist witzig, es ist natürlich ganz offensichtlich, wie sehr die Platte eben von solchen Samples lebt. Ich habe allerdings absichtlich keine Nachforschung betrieben, wo die einzelnen Samples in ihren Songs herkommen, weil ich mir genau denken konnte, dass du das schon, diese Hausaufgabe hast du natürlich gemacht, ja. Und deswegen geil jetzt zu hören, nochmal, wo die Samples auch herkommen, wo die Beats herkommen, wo die Gitarren-Samples herkommen irgendwie.
Da gibt es Sachen, da knallst du durch die Decke.
Also, ja, mit Sicherheit.
Ich habe eine wirklich lange Liste von mega interessanten Sachen, aber grundsätzlich halten wir an dieser Stelle kurz fest, dass ein großer Gegensatz, Unterschied zwischen der Produktionsweise, das ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber ein großer Unterschied zwischen der License to Ill und der D-Manufacture von Fear Factory ist natürlich die Dichte der Produktion. Ne? Das ist natürlich auch ganz andere Musikrichtung. Wenn wir nochmal kurz zu der Fear Factory zurückkehren wollen, was mir grundsätzlich auffällt, neben dieser Dichte, wenn ich jetzt mal so ganz objektiv sagen müsste, was sich die Stärken und die Schwäche, dann muss ich sagen, dass die Vocals am allermeisten nicht mein Ding sind bei der ganzen Platte. Und als du gesagt hast, die Platten davor waren mehr so Richtung Death Metal, ich finde leider die schwächsten Momente für mich persönlich ist, wenn diese sehr getragenen, gesungenen Dinger kommen. Das sind für mich, aber das ist reine Geschmackssache, das ist natürlich subjektiv jetzt für mich. Das macht es für mich sehr, und ich habe die Platte in den letzten Tagen wirklich mega oft gehört. Sehr, sehr oft. Und am Anfang, bin ich ganz ehrlich, habe die Platte das erste Mal durchgehört und gedacht, die brauche ich in meinem Leben nie wieder hören. Das hat sich geändert, definitiv, weil ich Sachen entdeckt habe, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind aber in erster Linie, vielleicht ein bisschen langweilig und eindimensional, aber das sind Sachen, die liegen in erster Linie an den Gitarrensounds, Riffs und vor allen Dingen an den teilweise unglaublich geilen Drum-Patterns. Die Vocals, finde ich, also das sind so die Momente, wo mich die Songs manchmal verlieren. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, das war auch damals eine ziemliche Kontroverse. Also nicht bei der Platte, nicht mehr so sehr, aber bei der Soul of a New Machine zum Beispiel, dem Vorgängeralbum, das gilt eigentlich weitestgehend als die erste Platte, die diese Mischung aus brutalen Metal-Vocals und Klagesang quasi so konsequent ausgeformt hat. Ja, und das gab es damals ja auch noch nicht wirklich.
Ich finde einfach nur, dass der Klagesang nicht gut ist, jetzt so rein objektiv.
Mhm,
so,
verstehe.
Das ist so, während das Geschaute natürlich derbe ist, sorry, ohne Frage, finde ich der Klagesang so, das wirkt, also das ist für mich der andere schwache Teil oder die schwächsten Momente sind für mich ganz klar, und da bin ich sehr gespannt, also bin ich eigentlich am allermeisten gespannt, was du davon hältst, sind für mich die Elektroparts, die Keyboards. Für mich klingt die ganze Platte total geil und sinnig, auch vom Songwriting, aber fast jeder Song hat so diesen Moment, und jetzt drücken wir der Sache nochmal so ein paar Elektro-Sounds drauf und wir müssen hier jetzt nochmal die Keyboard-Flächen machen, und hast du nicht gesehen. Und das ist genau bei so einem Song wie Piss Christ zum Beispiel, aber auch noch andere Songs, die fangen so total geil an, sind dann total groovig mit so einer Sepultura-Referenz und so. Und dann im dritten Viertel hat man das Gefühl, die wollen unbedingt, dass die Sache jetzt nochmal besonders machen. Und dann kommen halt so Keyboard-Flächen oder so Momente, die für mich aber keine Nuancen bilden, sondern den Songs insgesamt dann leider so die Härte auf die letzten Meter nehmen. Und das ist das, was mir am allerwenigsten gefällt. Es sind eigentlich, finde ich, das noch schwächer als die Vocals.
Interessant. Also erstmal liegt es natürlich daran, dass das Produkt mitproduziert wurde von, ich weiß nicht, wie man den Vornamen korrekt ausspricht, Riz oder Riz Fulber heißt er. Der ist von Frontline Assembly. Und von daher, der wurde so ein bisschen, der war damals schon so ein bisschen so ein inoffizielles Bandmitglied, kann man sagen. Und dem wurde dementsprechend auch viel Platz gegeben, und die wollten diese Sounds mal herausstellen, ja, weil das natürlich damals auch ein totales Alleinstellungsmerkmal war, für eine moderne Metalband sowas zu machen, was die auch von Sepultura oder Machine Head und so weiter abgehoben hat, ist natürlich das. Und was interessant ist, die Platte wurde aufgenommen von Colin Richardson, und dann hat Colin Richardson angefangen, die Platte zu mixen, und die Band war mit den Mixes nicht so zufrieden, weil er das so ein bisschen näher an der Ästhetik der Vorgängerplatte gehalten hat. Das heißt, die Gitarren waren noch mehr im Vordergrund und diese ganzen Keyboard-Sachen waren total in den Hintergrund gepackt sozusagen. Und die Band war dann damit sehr unzufrieden und hat da die Zelte abgebrochen und den Mix woanders gemacht. Und im Endeffekt hat die Band die Platte mitgemixt, Riz Fulber hat die Platte mitgemixt, und ich glaube, Greg Reilly hat die Platte auch noch mitgemixt. Also es war so eine Dreierkombination, aber es war sehr, sehr betont, wollten die diese Sounds rausstellen irgendwie.
Frage an dich aber. Mhm. So, wie findest du das denn, wenn du das heute hörst?
Also ich sag mal so, es datet die Platte natürlich ein bisschen, ne, auf die Ära, aus der sie kommt. Ja, du sagst ein bisschen, aber gleichzeitig, wie gesagt, es war halt damals fresh und neu, so. Es ist damals
nicht. Aber hier ist eine Frage. Entschuldigung, ich wusste, dass du das sagst, aber zum Beispiel gehen wir nochmal zu so einem Song wie Zero Signal. Den fand ich geil, weil die Strophe geil Sepultura ist. Dann kommt eine Hook, die das leider furchtbar macht, die, glaube ich, wieder mit Klagesang passiert. Aber wie gesagt, das ist hier alles subjektiv, so, ne? Und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe. Dann kommt ein C-Part. Ey, das ist, als wäre das so extra Bad Taste. So diese Keyboard-Sounds ohne Worte. Und 95 haben auch Rammstein ihre erste Platte gemacht. Und da finde ich diese Industrial- oder Keyboard-Momente teilweise sehr, sehr gut getroffen. Und ich finde im Vergleich diese Fear Factory-Platte sehr, sehr schwierig, was so die Elektro-Sounds betrifft.
Okay.
Also ganz kurz noch, also, mhm. ne, ich finde so, die wirken, die ganze Platte, die natürlich ohne Frage sehr, sehr gut ist und sehr, sehr stark, aber gerade diese Elektro-Parts wirken, aber du belehr mich eines Besseren, die wirken halt sehr, sehr gewollt. Und jetzt brauchen wir noch das und das müssen wir irgendwie unterkriegen. So wirkt das auf mich.
Es kann auch sein, dass da was dran ist, so ein bisschen, ja. Also ich würde es gar nicht absprechen, dass die Band da übermotiviert war, diese Sounds zu machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, die wollten ihr Alleinstellungsmerkmal. Es hat irgendwie zu diesem übergestülpten Konzept gepasst, ja, dieser dystopischen oder futuristischen Ausrichtung. Und ich glaube, für die war das dann einfach so, ja, wenn wir solcherlei Sounds noch einbauen, dann verstehen die Leute noch mehr, was wir eigentlich wollen, ja. Also, die haben das so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer, diese, und ob das immer elegant gelöst ist oder, das ist natürlich streitbar auf jeden Fall. Mich stört es nicht. Ja, also kann ich auf jeden Fall sagen. Nee,
für dich gehört es ja auch zu der Erfahrung der Platte. Du hast dich in die Platte verliebt zu einer bestimmten Zeit. Also, ne, ich kann nur sagen, ich bin jemand, der jetzt in meinem Alter 2022 die Platte zum ersten Mal hört.
Ja, fast 30 Jahre später. Ja.
Genau, ich habe ja aber auch gesagt, ich kann verstehen, warum diese Platte im richtigen Lebensabschnitt, insbesondere vor einigen Dekaden, zur absoluten Kultplatte werden kann. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich kann das schon verstehen, warum das passiert ist. Aber ich berichte natürlich aus der Ich-Perspektive in der jetzigen Zeit. Was mir an der Platte am meisten imponiert, ist definitiv die Gitarrenarbeit, die Riffs, der Gitarrensound. Und natürlich, du hast es anfangs schon mal, hätte ich da noch ein paar Fragen zu, so die Drums. Ist das getriggert? Ist das programmiert? Wie funktioniert das? Weil ganz kurz, witzige Anekdote, als ich da kurz reingehört habe, meinte ich zu Simon, oh nee, Simon, das ist ja alles so technisch und so. Er meinte, hä, wieso ist das gar nicht? So technisch ist das überhaupt nicht. Da kann ich nur jedem empfehlen, hört euch mal bitte das Intro von dem zweiten Song Self Bias Resistor an. Das Intro-Drum-Pattern, das kapiere ich nicht mal. Also das verstehe ich rhythmisch nicht und erzähl mir nicht, das ist nicht technisch, Alter.
Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich finde ich es nicht technisch, weil es am Ende ja viel Staccato-Geschrubbe ist. Aber natürlich sind jetzt die Drum-Patterns, da waren die natürlich auch ein bisschen ihrer Zeit voraus auf jeden Fall. Aber ja, die Drums sind, um das zu beantworten, die Drums sind getriggert und auch das war so ein Punkt, wo die Band wollte ja auch futuristisch klingen, so, ne? Und was kann man Besseres machen als organische Drums passen dann natürlich überhaupt nicht. Auch nicht zu dem, ich glaube, es wäre damals auch schwer zu erreichen gewesen, so eine Soundästhetik, so eine kalte, mechanische, maschinelle Soundästhetik zu entwickeln, ohne Trigger zu benutzen, ja.
Aber sind sie getriggert oder programmiert?
Getriggert. Wurde damals aber viel spekuliert.
Sugar zum Beispiel programmiert die Drums, ja, so eine Band.
Haben sie nur einmal gemacht.
Gut, alles klar. Aber es gibt Bands, die programmieren die Drums und es gibt Bands, die triggern einfach nur. Das ist meine Frage. Aber hat der das wirklich so tight gespielt, der Typ, so präzise?
Ich kann natürlich nicht beantworten, ob im Editieren Sachen zurechtgeschoben worden sind. Der Drummer hatte damals auf jeden Fall den Ruf, sehr tight zu sein und
das ist ja unfassbar.
Und ich habe auch gelesen, dass er im Proberaum der hat extra mit so Combat Boots und extra Gewichten an den Füßen gespielt, um sein Double Bass Spiel, also um mehr Muckis in den Beinen zu kriegen, so. Also der hat im Proberaum immer sich irgendwie solche Trainingsgewichte um die Fußgelenke geschnallt, so, ja, also damit er einfach leichte damit ihm dieses Double-Bass-Spiel auch leicht fällt, weil das wurde ganz klar von ihm erwartet. So, das war dann die Mission der Band zu sagen.
Offensichtlich.
Ja, genau, absolut. Das hört man ja durch die ganze Platte dann. Das war so die Mission der Band zu sagen, das wollen wir jetzt machen, so.
Maschinengewehr, genau, bitte.
Absolut.
Aber Combat Boom macht sich ja auch, aber einfach nur, weil es geil aussieht, klar. Aber
ja,
auch,
ist richtig, ja.
Nur im Proberaum.
Nur im Proberaum.
Aber weil das ist ja wirklich krass. Also wenn man so diese Double-Bass-Arbeit hört, ist das wirklich so. Was ich auch krass finde, ganz kurz hier, der Nightmare-Drummer, ich weiß nicht viel über ihn, Paul, ja, der kann ja auch so, ich habe mal so ein paar Drum-Playthrough-Videos von dem gesehen, da fällt dir ja alles aus dem Gesicht, ne? Der kann ja auch so mit der Double-Bass umgehen, das ist ja wirklich nicht normal. Der kann auch so krasse Sachen spielen.
Ja, auf jeden Fall. Paul ist ein sehr talentierter
Schlagzeuger.
Das muss
man mal ganz klar. Grüße gehen raus. Viel zu krass. Egal. Also das ist mir aufgefallen und das fand ich natürlich höchstgradig imponierend. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt so konstruiert, gebastelt, programmiert, getriggert? Aber hier haben wir die Antwort. Weißt du ein bisschen was über den Gitarrensound? Was dein großer Freund, Vorbild Dino Casares, was spielt der?
Der hat früher einen gemoddeten Marshall gespielt, und zwar diesen 2203 mit der aber gemoddet wurde. Ich glaube, das Meathead oder Metalhead, es ist gerade, glaube ich, einer bei Reverb drin. Ich muss jetzt mal direkt bei Reverb gucken. Mir ist so, als hätte ich da gerade einen gesehen für über $3,000, 50 Watt.
Leute, ihr müsst die Spenden anziehen. Wir brauchen das Ding für journalistische Recherchearbeit.
Absolut, ja. Ich gucke jetzt mal kurz. Metal, war es Metalhead? Ich habe jetzt einfach, nee.
Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Weil ich habe mir das, also sowas, so ein Sound kriegt man irgendwie heute aus dem Pott, so, aber das war ja viel zu früh dafür.
Absolut, ja. Das war ein gemoddeter Marshall auf jeden Fall. Ist auch legendär. Und diesen Amp hat Dino gespielt auf der Platte davor und der Platte danach. Auf der Platte danach gibt's auch noch, ich finde auch wirklich einen der allergeilsten 90er-Style, leicht gescoopten Rhythmus-Gitarren-Sounds ist auf der nächsten Platte, da gibt's einen Bonus-Track und der heißt Soul Wound und die hat so einen leicht gescoopten Sound, der Gitarren-Sound und das ist einfach mega geil, das ist einer meiner Lieblings-Sounds in der Ära verwurzelt. Anyway, um noch ein bisschen was zur Produktion zu sagen, weil du hast jetzt ja auch natürlich Rick Rubin angesprochen bei der Beastie Boys und wo wir jetzt schon über die Soundästhetik der Platte sprechen. Ich fand es ganz interessant, dass die Band wollte die Platte erst im Trax Studio in Chicago aufnehmen und da hat wohl der Computer ständig die Aufnahmen gelöscht, bis die Band aufgegeben hat und dann haben die eine Zeit lang in irgendeinem Motel in Chicago rumgelungert, sind dann nach New York umgezogen in die Bearsville Studios, wo zu der Zeit Bon Jovi sein Album These Days aufgenommen hat und witzige Anekdote da, dass die Band, wenn die ihre Aufnahmen gegengehört haben, kam irgendwie, hat an der Tür geklopft von der Regie und dann meinte der Engineer von Bon Jovi so, Alter, ihr müsst die Scheiße leiser drehen, ich höre eure Mucke in den Drumbleats irgendwie über die Drumbleats, ja.
Habe ich zur Beastie Boys License to Ill eine Anekdote, die in ähnliche Richtung geht. Ein Monat später oder danach kam die Rain and Blood von Slayer raus, auch produziert natürlich von Rick Rubin auf demselben Label, auf Def Jam. Und die waren auch im selben Studio wie die Beasties, als sie die Platte produziert haben. Und da ist natürlich Kerry King, wenn ich mich nicht täusche, rübergekommen und hat für No Sleep Till Brooklyn mal halt einfach das Gitarrensolo eingespielt. Und ich glaube, der ist auch im Video zu sehen zu dem Song. Also auch geile Geschichte. So, aber die haben sich besser verstanden. Als ich kann verstehen, dass man das als Fear Factory nicht so geil findet und auch natürlich keinen Fick gibt, wenn man zu laut spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz kurze Sache noch. 1995, du hast gesagt, der Computer ist immer abgeraucht, ist natürlich eine total interessante Zeit, weil das genauso diese Umbruchzeit war, wo es denn losging mit computerbasierten Pro Tools arbeiten und Cubase und solche Geschichten. So, ne? Also die Platte wurde schon gänzlich digital produziert, weiß man das?
Nein, so genau konnte ich das leider nicht rausfinden. Also so super tiefe Details über die Aufnahme gibt's in der Form nicht. Aber, also nicht, dass ich sie gefunden hätte. Aber auf jeden Fall sind Computer zum Einsatz gekommen und haben gefailt und zumindest im Trax Studio in Chicago und dann musste die Band umziehen.
Namens Trax ist natürlich immer wichtig. Die Trax funktionieren.
Ja, richtig. Wenn die Trax nicht funktionieren, ist natürlich perfekt, wenn das Studio so heißt.
Und das muss man sich bei der License to Ill nochmal reinziehen. Das ist halt alles auf einer Zwei-Spur-Analog-Maschine aufgenommen, ne?
Crazy.
Die Drums wurden von vorne bis hinten durchprogrammiert und dann werden die Samples dazu abgespielt. Das ist schon geil. Ja.
Absolut.
Mann, Mann, Mann. Also das wissen wir zur Produktion. Ja, so weiteres zur Produktion. Also wir wissen, welcher Amp es gemacht hat, wir wissen, die Trigger-Sounds sind geklärt, wir wissen, wer für die Elektronik verantwortlich sind.
Genau.
Kannst du noch so ein paar Sachen aus eigener Sicht sagen, welche Songs du so am geilsten findest? Beziehungsweise vielleicht fange ich mal lieber an, das war schließlich meine Hausaufgabe.
Ja, sag mal.
Es gibt einen Song auf der Platte, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Replica?
Ja, Replica. Der Song war, wie gesagt, der erste, den ich... wo ich das Musikvideo gesehen habe,
richtig.
Genau. Und auch einer meiner Lieblingssongs.
Finde ich, glaube ich, am stärksten. Also halt mich auf, wenn ich mich irre, aber ich finde irgendwie, der trifft diese spät grungigen Momente. Irgendwas hat der Song, der mich an so eine Grunge, also er hat so eine gewisse Grungigkeit, der Song. Und das mag ich da total. Also der Song ist durch und durch volle 90s Breitseite, aber gerade in der ersten Strophe, wie die Vocals klingen und orchestriert sind. Das ist schon sehr grungig und das finde ich total geil. Man kann sehen, dass später eine Band, kennst du CKY, die Band?
Ja.
Man kann später so an diesem Groove, an diesem Tempo und an der Gitarrenarbeit sehen, dass da hatte ich sofort das Gefühl, die haben sich genau von dieser Ära Fear Factory so ein bisschen was abgeguckt. Fand ich sehr, sehr interessant. Für die Leute, die sie nicht kennen, CKY, eine Band, die eigentlich fast nur in den USA wirklich bekannt ist, glaube ich. In Europa waren die nie wirklich sonderlich dick. Ich mag mich irren, aber in den USA bekannter. Der Drummer ist der Bruder von Bam Margera, dem Profi-Skateboarder.
Genau, die sind deswegen ja auch immer in diesem Jackass und CKY gab es ja auch noch diese Skate-Videos damals irgendwie. In diesem Kontext ist die Band natürlich immer aufgefallen. Steht übrigens für Camp Kill Yourself, weißt du wahrscheinlich, aber...
Weiß ich natürlich. Geile Band. Ich mag diesen 90er-Sound auch total. Die haben diesen Übersong, ich glaube 96, Bitter Human Beings oder so heißt das. Absoluter Überhit. Das ist so 90er-Ästhetik, die mir total gefällt. Und da hatte ich das Gefühl, so, ich glaube, Fear Factory haben das besser gemacht und das mag ich an diesem Sound total gerne.
Ja, die haben in der Single auch, glaube ich, ihre Formel am besten destilliert, ne? Weil du vorhin so ein bisschen kritisiert hast.
Auch ein poppiger Song, ja.
Die haben bei dem Song ihre Formel am besten destilliert irgendwie und das Ganze am kompaktesten gemacht. Und was vielleicht bei den anderen Songs so gestört hat, eventuell. Dich fehlt bei dem Song natürlich so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass es ganz klar die Single sein sollte, dass die gesagt haben, so, wir müssen jetzt auch noch einen Song machen, wo wir alles so komprimieren, dass wir hier eine richtige Single-Version aus unserem Sound machen. So. Und das ist der Song und ich finde, darin ist er sehr gut.
Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Und dann gibt es noch einen Track, den ich sehr mag, finde ich, der stellvertretend für das steht, was die Band wollte oder zumindest was du behauptest, was die Band wollte, halt einfach mit so alten Metal-Traditionen zu brechen und das ist ein Song namens New Breed. Mhm. Der geht erstmal los mit einem absoluten Killer-Gitarren-Lick, finde ich unglaublich gut und dann wird der Song halt auf einmal irgendwie anderthalb Minuten lang Techno. So ein ganz komischer Drum-Beat irgendwie, total weird, also sehr industrial-mäßig. Und dann kommen aber später wieder so total punkige, gegrölte Backing-Vocals da rein. So ein Chorgesang. Total geil. Und da finde ich, da sind die Electronics und diese Elektro, diese Industrial-Idee ist da so primitiv straight durchgesetzt, dass das so stumpf ist, dass schon wieder geil sind. Da hatte ich sofort, der Song könnte auch so Natural Born Killers sein oder so. Ist ja selbe Zeit auch.
Ja, stimmt. Das finde ich ganz treffend, den Vergleich, ja.
Ja, total. So diese Hektik und dieses Dramatische, das finde ich extrem gut getroffen.
Ja, cooler Song auf jeden Fall. Und was mir jetzt auch gerade noch einfällt, Fear Factory haben auch immer viel so Remix-Platten rausgebracht.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, wo dann sehr, sehr technoide Remixes auch drauf waren, weil die tatsächlich, ich weiß nicht mehr, mit wem die in Europa auf Tour waren, aber irgendwie waren die, ich glaube, es ging um Pungent Stench, die deutsche Death Metal Band und irgendeiner von denen hat wohl damals in irgendeinem Club so Raves veranstaltet und dann sind die da hingegangen klingt so weird alles, ne, aber dann sind die da hingegangen und fanden diese Parallelkultur, diese Rave-Kultur total geil, also Fear Factory, und haben dann ständig auf solchen Raves auch abgehangen, wenn die in Europa auf Tour waren, und hat die Band anscheinend sehr auch sehr beeinflusst irgendwie, und deswegen sieht man auch, hört man das in den Songs, in dem Song besonders konsequent, dieser technoide Beat, den du ansprichst, im ersten Drittel und natürlich auf den Remix-Platten. Mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Remix-Platten von denen nie so geil.
Aber kennst du eine Band, wo die Remix-Platten wirklich gut sind?
Da müsste ich jetzt in mich gehen, um Eigenwerbung zu machen. Auf der ersten Nightmare-Platte hat für mich ein Kumpel, Ferenc, beste Grüße, der hat einen Remix von einem von unseren Songs gemacht und den Remix feiere ich wirklich extrem ab. Der hat
Wir sollten uns hier nicht vertun, der hat den neu gemischt. Ja,
nein.
Aber die Zutaten sind, nee, achso, der hat auch komplett was Neues draus gemacht.
Der hat was Neues draus gemacht, okay. Hat die Vocals benutzt und ein paar von den Sounds, die es vielleicht in dem Song gab, aber der hat komplett einen eigenen Track draus gemacht. Und weil ich die Grundidee an sich schon cool finde, ja, aber es ist selten, dass es glückt. Mir fallen jetzt noch ein, Harm's Way haben vor zwei, drei Jahren mal eine Remix-Platte gemacht, so eine EP. Da waren auf jeden Fall so eins, zwei Tracks drauf von fünf oder sechs, die auch ganz geil waren. Also es gibt immer mal so Ausnahmen, aber Remixes sind auf jeden Fall schwer. vor allem von Metal-Bands und gerade damals in den 90ern ist das immer sehr technoid gewesen so und das war halt nicht mein Ding, so muss ich sagen. Und dementsprechend um diese Fear Factory Remix Releases habe ich persönlich immer einen ziemlichen Bogen gemacht, muss ich sagen.
Was mir, ich glaube, ich mag die zweite Hälfte der Platte, glaube ich, lieber als die erste, weil da kommen dann so Songs wie Body Hammer, Flashpoint und HK Hunter Killer und das sind halt einfach nur so Sepultura-eske Groove-Bomben. Auch gefällt mir nicht alles dran, aber das sind halt so, die Songs sind relativ straightforward und ich finde, das, was mir an der Platte gefällt, ist da am meisten konzentriert. So, ne? Das ist wahrscheinlich das am wenigsten Revolutionäre, aber das, was mir persönlich am besten gefällt. Und dann kommt natürlich, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, der Schlusstrack, dieses Mega-Epos, A Therapy for Pain. 9 Minuten, 10 Minuten oder so, das ist ja Filmmusik, das hat ja mit dem Rest der Platte fast nichts mehr mit zu tun. Da wieder Respekt, ich möchte das revidieren, was ich gerade gesagt habe, es hat natürlich mit dem Rest der Platte viel zu tun, weil es da diese Elektro-Sachen wieder aufgreift und da die mega gut sind, weil da wird das dann so Filmscore-mäßig, so, ne? Und da passt auch dieses dystopische Endzeit-Stimmung, ja, das ist wie so ein Horrorfilm-Flick, Track dann.
Ja, und was es natürlich auch sehr konsequent aufgreift, sind die Clean Vocals, die es ja über die ganze Platte immer wieder gibt und da natürlich konsequent.
Das sind dann so Typo-Negative-Momente und das ist natürlich obergeil.
Auf jeden Fall. Da kann ich auch nochmal, weil ich mich dazu vorhin gar nicht geäußert habe, weil du meintest, dir gefallen die Clean Vocals jetzt nicht immer so. Weiß ich nicht, ob ich, wenn ich die Platte heute hören würde, mir das gefallen würde. Ich fand die Clean Vocals damals sympathisch und habe sie mir vielleicht auch schön gehört, aber ich finde grundsätzlich den Clean Vocal Style gar nicht so schlecht. Live allerdings, muss man leider sagen, hat der Sänger oft nicht gut performt. Ich habe die leider tatsächlich nur einmal live gesehen und da hat er einen sehr guten Job gemacht, aber die Berichte darüber, wie scheiße der live ist, gewesen ist auch irgendwie, also die findest du zuhauf im Internet. Um mal auch mal wieder ein bisschen über Beastie Boys zu quatschen, ne? Lass uns doch nochmal auch über Vocals bei Beastie Boys quatschen.
Bitte.
Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es sehr, 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 also die Vocals haben ja diesen ganz krassen, zentralen, Fokus, ja, irgendwie bei der ganzen Produktion.
So wie es bei einer Oldschool-Rap-Platte sein sollte.
Genau. Und das Ding ist natürlich, was man echt sagen muss, dass diese drei Typen halt auch von der Vocal-Performance so ein abbrennen. Ja, also es ist ja, und ich finde, da gehen die auch manchmal, so Risiken ein, die total sich lohnen, nämlich wenn dann so ein bisschen so leiermäßig auch irgendwie, ja, oder so Töne so komisch nach oben gezogen. Also es ist ja auch wirklich nicht monoton, was die da machen, so, ne? Also klar gibt es einen Grundstyle so, aber ich finde diese kleinen Details, die die einbauen, wie Sachen betont werden, wie mit Tonhöhen gespielt wird, mit Pitch gespielt wird, so ein bisschen, das finde ich halt mega krass bei der Platte und natürlich auf diesen relativ, grundsätzlich relativ trocken klingenden Beats, ja, und reduzierten Beats, ja, ist es natürlich so, hat das so eine krasse Durchschlagskraft irgendwie. Das fand ich halt, halt mega geil an der, finde ich mega geil an der Scheibe.
Was mir dazu einfällt, zu dem Stichwort Vocals bei der Beastie Boys Platte, heutzutage, wenn mehrere Rapper auf einem Track sind, dann kennt man das, jeder macht einen 16er. Dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste. Aber hier sind ja teilweise, einer sagt zwei Wörter, dann beendet der Nächste den Satz und der nächste Satz fängt an, indem alle drei dasselbe brüllen und so. Das ist ja richtig, richtig kleinteilig durchorchestriert, wer wo welche Silbe doppelt, wer welches Wort sagt und so. Und da wird halt auch ganz offensichtlich drauf geachtet, wer, also welche Stimme genau am besten passt, während gerade das Sample abgefeuert wird und so. Also in dieser Arbeit, in dieser Platte steckt mega viele liebevolle Kleinstarbeit und das finde ich total geil. Also wie ich auch eben schon gesagt habe, so, ne, der erste Song geht gleich los mit einem Led Zeppelin Drumbeat und einem Black Sabbath Gitarrenriff. Ich meine, wie geil ist das denn bitte so? Und dazu aber eben diese schneidenden, ultra groovigen, funky Vocals. Also ich kann total verstehen, warum das alles revolutioniert hat damals, ne? Ich glaube, ja.
Ja, weil wir auch schon über Lieblingssongs gesprochen haben, also Rhyme and Stealin' hast du ja auch als Lieblingssong angeführt, finde ich auch geil. Ich finde New Style fast noch geiler. Es hat natürlich diesen, ja, diesen Ära-Sound, Run DMC und so, der ist natürlich super offensichtlich in dem Song, was aber auch geil ist und was ich richtig abfeiere in dem Song, ist dieser Part mit diesem Drop, ne, den sie ja später auch nochmal bei Intergalactic, glaube ich, haben sie den nochmal benutzt, resampled. Drop. Genau. Mega geil und vor allem ist dieser Drop auch super effektiv, ne, in dem Song. Also auch einfach musikalisch super geil. Ansonsten natürlich Lyric-Zeilen wie The Girls I Like Are Underage ist natürlich schwierig, sage ich
mal.
Muss man mögen, ja. Aber grundsätzlich so rein musikalisch auf jeden Fall finde ich New Style. Und der Titel natürlich auch, der strotzt ja auch vor Selbstbewusstsein. Weißt du, wie ich meine?
Mega.
Und das finde ich halt, das ist irgendwie geil, weil die Typen so, ja, so infantil wirken auf der einen Seite, aber so dieses Selbstvertrauen, dieses freche Selbstvertrauen.
Das macht sie so unbesiegbar, so, ne? Dieses
auf jeden.
So, ey, alle, du kannst uns alles vorwerfen, was du willst, wir lachen trotzdem immer als Letztes, so, ne? Und das ist halt auch im Sound, so, das sieht man halt auch bei Songs wie Paul Reverse zum Beispiel, da nimmst du die normale 808 Drum Machine, jeder kennt sie, so, und was machen die? Programmieren dann mit dem Beat und spielen den halt einfach mal komplett rückwärts ab. Da war halt auch einer von Run DMC im Studio, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, so, ne? Er hat gesagt, so, ich habe ein Interview mit dem gelesen, meint so, ey, wieso bin ich nie auf die Idee gekommen, einfach den scheiß Beat rückwärts abzuspielen. Jetzt habt ihr das gemacht, so, ne? Und ja, einfach total geil. Also, ne, und dann geht's ja, ich glaube, ein Song, den ich auch noch richtig stark finde, ist She's Crafty. Das ist, glaube ich, die dritte Nummer. Mhm. Da ist halt auch, wie sollte es anders sein? The Ocean von Led Zeppelin. Auch das Gitarrenlick, Element, was den ganzen Song zusammenhält. Und dann geht's weiter mit Slow Ride. Kennst du den Song Lowrider? Eine Band, die sich
yep.
War nennt und überhaupt nicht nach War nennt.
Kurze Anekdote dazu. Wir haben mal mit WFAM damals, haben wir mal ein paar Shows mit Lamb of God gespielt und davor hat eine Band namens Film gespielt. Bei Film hat Dave Lombardo von Slayer Drums gespielt, netter Typ übrigens. Und der Bassist dieser Band hat zu der Zeit bei dieser Band gespielt. Die War hießen die, ja, mir fällt der Name nicht.
Ja.
Genau, der hat bei War damals dann Bass gespielt zu der Zeit.
Der Song Lowrider ist von 1975 so und ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube bestimmt in jedem Cheech and Chong-Film zu hören. In einem unserer Lieblingsfilme, Dazed and Confused, ist der zu hören im Soundtrack. Wie gesagt, wir wollten eigentlich auch, kann man auch nochmal ganz kurz sagen, wir haben eigentlich hier keine Kosten und Mühen gescheut. Wir wollten eigentlich, wenn wir über dieses Passagen in diversen Songs sprechen, sowohl bei Fear Factory als auch bei Beastie Boys. Eigentlich haben wir alles vorbereitet, um hier eben auf unseren hauseigenen Sampler zu drücken. Leider müssen wir fest damit rechnen, dass die Folge dann halt leider gesperrt wird, weil wir natürlich hier gegen Copyright verstoßen würden. Also dementsprechend macht euch Notizen und hört euch sowieso beide Platten an und schreibt uns mal unbedingt in die Comments, was ihr von beiden Platten hält und haltet. Und wenn wir schon über Copyright sprechen, witzig ist, mein drittliebster Track ist, glaube ich, auf der ganzen Platte Slow and Low.
Ja.
Da ist so ein arschgeiler Gitarrenakkord drin, der halt auch eigentlich das tragende Element ist von dem ganzen Song. Und es stellt sich heraus, der ist von dem Song Flick of the Switch nach, wie sollte es anders sein, von AC/DC. Und da gibt es noch eine sehr, sehr geile Anekdote zu AC/DC. 1984 haben die Beastie Boys, soweit ich weiß, ihre erste Single, also in der Rap-Formation rausgebracht mit einem Song, der Rock Hard hieß. Und da war ein Back in Black Sample drauf. Die Platte wurde eingestampft und wurde nie richtig weitgehend veröffentlicht, weil AC/DC natürlich gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Und dann Mike D hat dann bei Malcolm Young angerufen, der so ein bisschen der Chef im Hintergrund bei AC/DC war. Und er meinte so, mehr oder weniger nichts gegen euch Jungs, aber wir finden Sampling halt nicht gut und die Idee dahinter widerstrebt uns. Da hat sich Ed Rock eingemischt mitten im Gespräch und meinte so, ja, und weißt du, was wir nicht geil finden? Typen, die echte Gitarren spielen. und das ist spricht sehr für die Produktionsweise dieser Platte und das muss man sagen, so AC/DC, ich dulde natürlich keinerlei Disrespect gegen diese Band, aber ist natürlich extrem witzig. Andere Anekdote zu AC/DC noch, um das Thema hier abzuschließen. 1995 hat Rick Rubin dann auch die Ballbreaker von AC/DC, und ich glaube, das ist die einzige AC/DC-Platte, die er produziert, Und da sagte Malcolm Young dann ein paar Jahre später auch, dass das als Fehler zu werten sei. Die beiden sind so überhaupt nicht miteinander ausgekommen. Das passte überhaupt nicht. Und ich finde, das hört man auch oder merkt man sehr, wenn man so dieses Telefongespräch zwischen den Beastie Boys und Malcolm Young Revue passieren lässt.
Die Ballbreaker hatten übrigens meine Eltern im CD-Regal.
Natürlich, deine coolen Eltern hatten sie wieder.
Also, weiß nicht, ob das so ein cooles Ding war. Ich weiß auch nicht, wie die dazu gekommen sind. Die Ballbreaker von AC/DC, war so ein Ära-Ding. Ich glaube, war in der Zeit, wo die einfach viele CDs gekauft haben.
Selbes Jahr wie die Fear Factory, so, ne? Hätten wir halt auch mal gegeneinander stellen können. Aber ich glaube, das hier ist interessanter. Witzigerweise behaupten auch ein paar Leute, dass No Sleep Till Brooklyn auch ein absoluter Hammer-Song.
Absolut.
Wie gesagt, Kerry King, Slayer waren zu derselben Zeit im Studio und Kerry King spielt das Gitarrensolo von Slayer. Und da behaupten Leute, dass das auch, dass die Akkordfolge an TNT von AC/DC angelegt sind. Da gibt es im Internet viel Streiterei drum und ein paar Leute behaupten auch, dass irgendwie ein, zwei Akkorde gesampelt von Good Times, Bad Times, wieder von Led Zeppelin zu hören sind. Konnte ich nicht ausmachen. Ich habe mir es oft hin und her angehört und ich kann beides nicht wirklich bestätigen.
Okay.
Gibt ja noch den Song Girls, der auch, wieder hier mit dem Phrasenschwein zu arbeiten, nicht sonderlich gut gealtert ist.
Ja, nicht so ganz.
Die Beastie Boys darüber auslassen, dass Frauen nur gut dazu da sind, irgendwie, um ihr Zimmer zu putzen und solche Sachen.
Küche.
Wie gesagt, nochmal, die Band hat sich mehrfach für diese Jugendsünden entschuldigt und haben den Song auch nie wieder performt oder anders performt und wie gesagt, sind auf diese Sachen auch, und das finde ich besonders geil, in späteren Platten auch explizit auf sich selber eingegangen, meint so, hey, das, ne, so, und kann man drüber denken, was man will, aber der Song, diese Melodie von Girls, was einer der markantesten, dümmsten Song eigentlich auch, der eigentlich am ungeilsten ist, fand ich als Kind schon immer überflüssig, den Song auf der Platte, nicht wegen dem Inhalt, sondern weil ich den natürlich nicht reflektiert habe, sondern eher so, weil die Melodie so dümmlich war. Geh zurück auf den Bo Diddley Song. Und wenn man sich, der nennt sich I'm Alright, und wenn man sich das annimmt, wo kommt Bo Diddley her, by the way? Gainesville, Florida. Archer. Hier um die Ecke. Es gibt ja hier den Bo Diddley Plaza zum Beispiel, und nichtsdestotrotz, wenn man sich das Original von Bo Diddley anhört, das hat dann schon mehr Swag. Das ist deutlich geiler. Aber um das abzuschließen, nochmal ganz kurz mit Time to Get Ill. Da ist I Love Rock'n'Roll Sample drauf von Joan Jett. Ich glaube, das basiert auf dem Drumbeat. Die Titelmelodie von Mr. Ed, kennst du noch, das sprechende Pferd, ist da drauf.
Ja.
Down on the Corner von Creedence Clearwater Revival, CCR, wie wir Fans sie nennen, und Custard Pie von Led Zeppelin wieder. Also ohne Ende Led Zeppelin auf der Platte.
Mhm.
Das war so ein bisschen die Sample-Liste, die ich mir rausgeschrieben habe.
Was mir aufgefallen ist, Time to Get Ill finde ich vom Beat her einer der geilsten Songs, weil er im Vergleich zu vielen der anderen Tracks nicht ganz so trocken, nicht ganz so reduziert ist. Es passiert mehr. Bei Slow and Low ist es ja auch schon so ein bisschen so. Also ich habe das Gefühl, dass hinten raus dann doch nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben wird, auch die Soundfülle angeht auf jeden Fall. Und weil du auch gerade noch Girls angesprochen hast, weil der Beat nervig ist, Brass Monkey ist irgendwie auch so ein Fall. Irgendwie nervig, aber irgendwie auch geil, aber eigentlich ist der Beat...
Gehört zur Platte, ja.
Genau, gehört zur Platte, gehört... Es ist ja natürlich auch ein legendärer Song von den Beastie Boys so, aber... eigentlich ein ziemlich nerviges Sample, und jetzt, wo ich mir jetzt die Platte auch oft angehört habe, ich bin zum Beispiel vor 2 Tagen spazieren gegangen und habe mir die Platte auf Kopfhörern angehört, und Brass Monkey war dann echt so ein Track, wo ich einfach skippen musste, weil ich gerade überhaupt keinen Nerv für dieses Getröte hatte, so.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber es passt natürlich, du hast die Attitüde der Beastie Boys 1986 sehr, sehr gut beschrieben, dieses unfickbare, so, ey, wir lachen immer als Letztes, wir machen, was wir wollen, und da passt natürlich so ein Song wie Girls, also ich rein von der Soundästhetik, genauso wie Brass Monkey, perfekt rein. Es soll nerven.
Absolut,
so,
glaube ich auch,
ja. Es hat wunderbar funktioniert. Und was du gesagt hast zu Time to Get Ill, dass da viel mehr passiert, da hast du recht, weil da werden mindestens 4 verschiedene Sachen gesampelt, während andere Songs zum Beispiel nur auf einem markanten Sample basieren, wie zum Beispiel She's Crafty auf diesem Ocean, auf diesem Led Zeppelin Riff. So, ne? Da passiert dann deutlich mehr. Ja, also... krasse Platten, könnten unterschiedlich nicht sein, unterschiedlicher nicht sein.
Meine Lieblingssongs, würde ich sagen, sind New Style, und auch wenn es sehr abgegriffen klingt, aber Fight for Your Right ist natürlich einfach ein Bombensong, der sehr viel Spaß
macht.
Müssen
wir drüber reden.
Ja, müssen wir drüber reden. Hat mich gewundert, dass es auf deiner Lieblingssongliste nicht drauf war. Und ich würde sagen, als dritter Lieblingssong, ich glaube Time to Get Ill, auch wenn es nur ganz knapp nach Slow and Low oder ganz knapp vor Slow and Low ist. Aber ich würde sagen, das sind so meine drei. New Style, Fight for Your Right und Time to Get Ill sind so meine Highlights der Platte.
Fight for Your Right ist natürlich ohne Ende geil, aber ich gehe davon aus, dass ich keiner Hörerin oder Hörer diesen Song nahelegen musste. Kennt ihr, das ist so wie über AC/DC Highway to Hell oder genau. Metallica.
Ja, muss man gar nicht mehr viel zu sagen.
Aber natürlich ist der Song absoluter Kracher. Und ich konnte leider nicht rausfinden, das ist ja nicht basiert auf einem Sample, sondern auf einer wirklich gespielten Gitarre. Und ich habe mich immer gefragt, ob die von den Beastie Boys selber gespielt wurden, weil die haben ja früher auch in so einem ganz normalen Punk-Hardcore-Outfit gespielt. Sieht man dann auch immer wieder, als der Song, ich glaube, wann kam das, als Schuhschat und Sabotage rauskam. Mhm. Ill Communication war die Platte, ich mag mich jetzt täuschen, so, aber Sabotage, ja, einer der vielleicht geilsten Songs der ganzen Welt. Und wenn man sich die mal live anguckt, da spielen die ja selber auch Bass und Gitarre und Schlagzeug bei den Live-Aufführungen von dem Track, und da gehen sie wieder quasi zurück zu den Roots, und da habe ich mich immer gefragt, ob die Gitarre wohl selber gespielt wurde.
Speaking of Roots von Beastie Boys, was ich immer extrem abgefeiert habe, ist der Song Beastie Boys von Beastie Boys, wo wir mal über die Roots sprechen. Dieser Hardcore-Punk-Song, wie lange ist der, eine Minute oder so? Den finde ich so mega geil, den Track. Also wer den nicht kennt, unbedingt auf jeden Fall mal auschecken, so wenn man, also einfach auch der Kontrast einfach, ne, zu der Hip-Hop-Ära ist bei dem Song, weil der ist ja, der peitscht halt, der ist schnell, das ist halt ein richtiger Hardcore-Punk-Song einfach so.
Das Gitarrenriff von Fight for Your Right, wenn ich mich nicht täusche, ist ja auch genauso wie Smoke on the Water, oder? So irgendwie dieselben Akkorde, egal. Der vielleicht schlimmste Song aller Zeiten, egal. Das Video dazu ist halt auch geil. Sprüht 80er Jahre Hausparty und so. Kann man sich immer wieder gut geben.
Ja, Hanno, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt abschließend auch nochmal darum, wieso jetzt der Impact dieser Alben, der langfristige Impact dieser Alben eigentlich aussieht. Ja, wie haben die Musikgeschichte beeinflusst, die Musikkultur, das Genre sozusagen? Und bei Fear Factory, wir haben das jetzt ein paar Mal schon angekratzt, es ist natürlich so, dass getriggerte Drums und darüber gespielte Gitarren heutzutage völlig Usus sind im modernen Metal. Die Mischung aus Clean Vocals und Gebrülle natürlich, ist heute gar nicht mehr wegzudenken aus modernem Metal. So, das muss man ganz klar sagen. Auf mich persönlich, ne, weil klar, die Platte hat dafür gesorgt, oder die Band hat dafür auch gesorgt, dass ich Gitarre spielen wollte. Von daher, dieser Ureinfluss ist natürlich überhaupt nicht wegzudenken für mich persönlich so. Aber heutzutage ist es ein bisschen schwieriger. Also weil das Ding ist natürlich, wie, und das hast du auch bemerkt, dass Industrial Metal auch aus der Zeit immer Gefahr läuft, dated zu klingen, ne? Weil die, und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen so einen global kulturelleren, oder ein Problem ist, so, weil diese Dystopie, die beschrieben wird in solchen Bands, ja, die ist ja nie eingetreten, ja. Also die Dystopie ist viel schnöder eigentlich als das, wir haben keine fliegenden Autos, es werden nicht mit Laserkanonen auf uns geschossen, so, ja, unsere Probleme sind ganz andere. Und deswegen wirkt natürlich auch rückwirkend diese, so wird unsere Zukunft mal aussehen irgendwie. Das wirkt natürlich jetzt auch alles so ein bisschen lächerlich fast, ne, rückwirkend irgendwie.
Ja, also manches ja, manches leider nein.
Absolut, aber eben genau dieses, ich sag mal, diese Science-Fiction-Gedanken.
Diese Zukunftsangst vor dem Computer, vor, dass Roboter die Welt übernehmen, Artificial Intelligence und sowas, das ist natürlich sehr, sehr, wie sagt man, in your face gedrückt, so, ne? Weil diese ich glaube, es gibt ja auch zwei Terminator-Samples, Terminator-Samples.
Richtig.
Der Terminator-Samples.
Absolut, und genau das ist halt nun mal eine Zukunft, die nicht eingetroffen ist. Und das macht natürlich auch das Genre heutzutage von Industrial Metal schwer, ja, weil keine Ahnung, man kann jetzt entweder wieder aufgreifen, die gleichen dystopischen Gedanken, die in Mitte der 90er schon ausgelatscht worden sind und die dann nicht eingetroffen sind. Also das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das Problem von dem Genre allgemein und vielleicht auch von der Band für Leute, die das heute erst entdecken, ja, oder wie für dich, der das sich zum ersten Mal angehört hat, auch einfach, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was die da heraufbeschworen haben und die, wie die reelle Realität sozusagen aussieht, so anders ist. Aber ich sag mal so, mein langfristiger Einfluss liegt wahrscheinlich darin, würde ich sagen, also wir haben ja bei Nightmare auch immer mal wieder subtile Industrial-Elemente eingebaut, so. Und auf dem neuen Album, was jetzt bald kommt, ist es auch nochmal richtig, also wirklich sehr, sehr, sehr ausgebaut. Allerdings ist es irgendwie viel mehr so ein Produktionsstilmittel für mich heutzutage als ein musikalischer Einfluss. Also ich kann nicht sagen, dass mich die D-Manufacture heutzutage noch musikalisch beeinflusst, so dass das großartig in meine Musik einfließen würde. Aber
ganz kurz, das Gitarrenspiel von dir hat es definitiv beeinflusst, oder?
Klar hat es das beeinflusst, aber ich sag mal so rein, wenn man jetzt mal nicht so in solche Details reingeht, sondern rein die Musik an, das ist ja nicht so, dass die Musik, die ich mache, wie Fear Factory klingt oder so, ne? Und,
nee, aber ich finde schon, dass als du mir die Fear Factory angelegt, ans Herz gelegt hast, da hatte ich schon oft das Gefühl, ja, das ist schon so, wie du auch spielen kannst. So, ne? Also das hat dein... Mein Gitarrenstil wurde in erster Linie von Bands wie AC/DC und solche Sachen, so Classic Rock geprägt, weißt du?
Ja.
Und ohne dass ich dich jetzt als Technical abstempeln möchte, so, aber du hast einen sehr präzisen, teilweise technischen Gitarrenstil. Sehr harten, schneidenden, so, weißt du? Und ich finde, dass die Parallelen sind ganz klar da und man merkt, mit welchen Bands du eingestiegen bist, als du angefangen hast, aktiv Gitarre zu spielen.
Absolut, genau. Aber ich sag mal, während Industrial Metal für mich irgendwie immer auch einen gewissen Einfluss irgendwie auf mich hatte, ist es so, dass ich heutzutage, dass mich das eher von der Produktionsästhetik ein bisschen kickt. Gar nicht mal das, was die damals gemacht haben, sondern schon auch, keine Ahnung, also mir macht es einen großen Spaß, mit solchen Sounds heutzutage zu arbeiten. Vielleicht etwas überholter als das, was da
genau,
passiert ist.
Genau, bitte sei vorsichtig mit diesen Keyboard-Sounds, die da verwendet wurden. Ruiniere nicht dein Leben, Junge.
Nein, keine Sorge, die wird es in der Form nicht geben. Aber also, ne, deswegen ist so ist irgendwie interessant, wie das langfristig trotzdem gewisse, also auch irgendwie in dem, was
Relevanz
ich heute...
Relevanz behalten hat.
Genau, eine Relevanz behalten hat, obwohl ich, wenn ich ganz streng bin, mit und kritisch mal bin mit der Platte und mit Fear Factory, natürlich zugeben muss, dass die Sachen hier und da so lala gealtert sind.
Bei Beastie Boys ist das natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, weil ich mache nicht solche Musik wie die Beastie Boys. Andererseits wiederum, Rock will never die. Das ist so ganz offensichtlich. So, selbst wenn du so elektronisch basierte Musik aus den 80er Jahren nimmst und das Beastie Boys Album funktioniert insbesondere so geil, nicht nur wegen geilen funky Ideen wie Breakdance-Samples und rückwärts abgespielte 808-Beats, sondern halt auch, wie wir lang und breit eben besprochen haben, wegen diesen ikonischen Classic-Rock-Samples oder einem geilen Gitarren-Solo von Kerry King. Und das zeigt mir halt einfach so, hey, das will never die und für mich wird niemals sterben. Und warum die Platte für mich kulturell so wichtig ist und eine Bedeutung hat jetzt auch im Nachhinein so viele Jahre später, ist, 35 Jahre später, ist, dass man halt Rap und Rock verbinden konnte, ohne dabei peinlich zu sein. Und das sollte dann ja leider Jahre später nochmal sehr peinlich werden mit sehr, sehr schlechten Crossover-Bands. So, ne? Viele Leute haben es dann übertrieben und dachten so, ey, auf jeden Rock-Trap muss jetzt gerappt werden und umgekehrt. Das kann man dann natürlich auch scheiße machen und das haben die Leute ohne Ende hinterher gemacht. Aber diese Platte ist ein gutes Beispiel, wie man sich sehr, sehr vorsichtig, sehr gezielt das Beste aus allen Welten zusammensucht und mit der Produktion von Rick Rubin halt einfach einen ganz eigenen Sound daraus erschafft. So, Fatboy Slim konnte das viele Jahre später, Beck konnte das viele Jahre später. Es gibt Künstler, die können sowas. Die können samplebasiert arbeiten und Musikgenres mischen, ohne dass das nach schlechten Industrial oder schlechten Crossover klingt. Dafür ist die Platte schon mal ganz, ganz viel wert und eine Blaupause. Und die zweite Sache ist, muss man ganz klar so sagen, wenn man in seinen so, es ist natürlich auch vielleicht der erste Beweis für unpeinlichen Rap von weißen Menschen. So. Ne? Das, also, da gab's ja auch viel, was nicht sehr gut funktioniert hat zu der Zeit und auch noch viele Jahre später.
Ja.
So, aber das war ja eine Band, die von Anfang an massiv respektiert wurde. Wie gesagt, Run DMC waren im Studio dabei, haben teilweise mitgebastelt, sie haben Run DMC Sachen gesampelt und so weiter und so fort. Also, das waren drei jüdische Kids aus Brooklyn, die halt einfach unpeinlichen Rap gemacht haben. Das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Absolut, ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht so die größte, der größte kulturelle Mehrwert auf die letzten Dekaden gesehen. So, jetzt für mich, nee, ich, für mich, wie gesagt, so, ich spiele solche Musik nicht, aber es zeigt mir immer, am Ende des Tages ist die härteste Währung, die es gibt, ein richtig geiles Riff oder zumindest ein kurzer Ausschnitt, was man immer mal wieder geil samplen kann.
Auf jeden.
Simon, abschließend, wenn du jemanden, der die Platte jetzt noch nicht gehört hast, wie vielleicht einige der Zuschauer und Zuhörerinnen, Zuhörer, versuch mal die Fear Factory in 3-4 Sätzen zu beschreiben und jemand ans Herz zu legen. Wie würdest du das machen?
Eieiei, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich würde einfach sagen,
was dir als erstes einfällt.
Man kommt eigentlich an der Platte gar nicht vorbei. Das ist einfach wirklich der Ursprung vieler der Produktionsästhetiken, die man bis heute hört, der musikalischen Ästhetiken, die verbunden werden, die man bis heute hört. Ich glaube einfach so, als Platte, die ein Wegbereiter für modernen Metal war, kommt man an der Scheibe vielleicht nicht vorbei, wenn man auf diesen Ursprung mal zurückführen will.
Ja, Beastie Boys, keine Ahnung, wer absolute Freshness auf eine knappe Stunde verpackt haben will, die extrem gut gealtert ist und einfach niemals schlecht wird, sollte sich das erste Album von den Beastie Boys, das Debüt anhören, License to Ill. Und was auch interessant ist, ist einfach zu merken, wie eine Band sich fabelhaft, unpeinlicherweise von Album zu Album geiler geworden ist, experimenteller geworden sind, ohne ihre Kernkompetenz, diesen, wie von Simon schon schön beschrieben, extrem geil orchestrierten, schneidenden Rapgesang zu verlieren. Die elementare Zutat für den Erfolg der Band sollte sich die Platte unbedingt anhören. Auf jeden Fall ein geiles Zeitdokument. Jetzt mal von dem textlichen Inhalt so ein bisschen abgesehen,
ja,
aber revolutionär.
Das absolut.
Muss man, glaube ich, sagen.
Kann man bei beiden Platten sagen, auf ihre eigene Art und Weise.
Unbedingt.
Ja.
Wow. Simon, ich bedanke mich für den Plattentipp. Wie gesagt, ich kann dir nicht hundertprozentig versprechen, bei Typo Negative war das ein bisschen anders, da war ich etwas, da war ich ein bisschen angefixter, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich viel gelernt und dafür bedanke ich mich.
Dito, ja. Also, wie gesagt, ich kannte die Platte schon, aber ich habe sie so lange nicht gehört und die jetzt so...
Aber du wusstest nichts von den Samples?
Nein, gar nichts. Also, diese ganzen Details waren mir völlig unbekannt und deswegen habe ich die Platte auch jetzt trotzdem relativ jungfräulich nochmal erleben können, weil das einfach so lange her ist. Also mal abgesehen von den Songs, die man in- und auswendig kennt, weil sie einfach zum Inventar gehören bei Beastie Boys so und die auch in Coffeeshops oder im Supermarkt laufen mittlerweile oder über die Jahre. Abgesehen davon war das jetzt alles nochmal ein bisschen jungfräulich für mich irgendwie und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil die Platte, das muss man einfach sagen, der Spaßfaktor bei der Platte ist halt ungemein hoch.
Ja, es ist einfach eine gute Zeit. Es ist jetzt keine Platte, die versucht hat, die Welt zu verändern, sondern es ging halt einfach um reinen Hedonismus und das
absolut
ist absolut geglückt. Simon, ich bedanke mich für deine Zeit, dein Interesse und den Plattentipp und ich freue mich auf die nächste Kultklopper-Folge.
Alles klar, so machen wir's, Hanno. Schönes Wochenende.
Gleichfalls, haust du rein.
Beziehungsweise schönen Mittwoch, weil ja heute Dienstag ist.
Ja, ganz genau. Ciao.
Ciao. Serve one master, that is destruction.